von denen wir aber nicht alle im Detail besprechen wollen. Weil es so viel Stoff ist, stellen wir das Ding nachher noch ins Netz. Die URL steht dort hinten an der Wand. Da kann man dann Details auch nochmal nachlesen. Wer dann da sich unbedingt zu den diversen Bits im IP-Header oder so tiefere Gedanken machen möchte, findet die Informationen dann auch im Web. Ganz grob, worüber wollen wir reden? TCP/IP und das Internet. Zur Erläuterung das Schichtenmodell, das TCP/IP-Protokollfamilie verwendet. Unterscheidung IP, UDP, ARP, Routing. Dann TCP als das am weitesten verbreitete auf IP aufsetzende Protokoll. Auch das komplexeste, wenn wir etwas mehr im Detail besprechen. Kurze Sätze zu Anwendungen und Angriffspunkten werden dann den Vortrag beschließen. Die TCP/IP-Protokollfamilie ist entstanden aus einer Entwicklung, die damals von der DARPA, das ist eine Organisation, die dem amerikanischen Verteidigungsministerium untersteht, gefördert wurde. Das Ziel war, im Gegensatz zu den damalig vorherrschenden zentralisierten Netzen basierend auf SNA von IBM, ein dezentrales Netz zu schaffen zur Kommunikation, das eben durch den Verzicht auf einen zentralen Knoten keinen Single Point of Failure hat. Das heißt, ein Netz, das auch militärische Aktionen mehr oder weniger unbeschadet übersteht.
Das war der Plan.
Das war der Plan. Das Netz sollte unabhängig von den darauf laufenden Applikationen sein, also nicht nur Terminal-Emulation oder nicht nur File-Transfer oder nur E-Mail unterstützen, sondern eben auch andere Anwendungen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Zum Beispiel ist das HTTP-Protokoll für das World Wide Web ja eine deutlich spätere Entwicklung und die passt sich da eigentlich nahtlos ein. Im Gegensatz zu den von der ISO, International Standards Organization, definierten OSI-Protokollen, ist TCP/IP kein offizieller Standard, der durch Standardisierungsgremien gegangen ist, etc. Aber vielleicht aber auch gerade deswegen funktioniert es sehr gut, ist relativ leichtgewichtig und wird weit, weit mehr als die OSI-Protokolle, die inzwischen selbst in den Behörden langsam aussterben, sehr viel mehr eingesetzt. Der ganze Kram ist paketorientiert, basiert auf einem Schichtenmodell und jedes Paket ist adressierbar. Kommen wir im Detail zu. Das Internet-Schichtenmodell sieht so ähnlich aus wie das OSI-Referenzmodell, welches 7 Schichten hat. Im IP-Bereich gibt es nur 5 Schichten. Aber das Prinzip, dass ich Schichten habe und jede Schicht redet eigentlich nur mit der darüberliegenden und der darunterliegenden, und die Schichten sind im Prinzip austauschbar, gilt auch hier. Wenn auch beim IP einige, sag ich mal, Übergriffe vorkommen, dass es also einige Sachen gibt, die nicht ganz sauber in einer Schicht abzubilden sind.
Also man muss sagen, das ist insgesamt ein Trend, dass man wieder abgeht vom Schichtenmodell. Das Schichtenmodell ist mal entwickelt worden, um wirklich eine saubere Trennung zu haben. Zum Beispiel kann man auf dem normalen Ethernet natürlich auch noch was anderes machen als IP und TCP. Aber jetzt inzwischen ist der Trend so, dass man Schichten durchbricht, weil zum Beispiel, als mal ein Beispiel, warum das nicht so toll ist, das Schichtenmodell, ist, dass zum Beispiel eine Sicherung des Transportes sozusagen auf jeder Schicht vorgenommen wird. Dann wird also einmal auf dem Ethernet eine Checksumme gebildet, dann kommt nochmal eine IP-Checksumme und dann kommt nochmal eine TCP-Checksumme drauf. Und dann haben wir ganz, ganz viele Checksummen und es gibt halt eine Reihe von Argumenten, die sagen, man sollte vielleicht doch lieber eine Ende-zu-Ende-Absicherung nur machen. Und diese Argumente werden ein bisschen stärker und deswegen ist das Schichtenmodell nicht mehr so ein Gesetzesbuch, wie es früher mal war. Hat aber immer noch eine wesentliche Bedeutung und dieser Vortrag ist auch nach Schichten gegliedert.
Der zweite Grund, warum man in der Praxis von diesem Schichtenmodell, was zur Beschreibung halt sehr schön ist, abweicht, ist Performance. Es gibt also Geräte wie Switches, die sich eigentlich auf Layer 2 abspielen, die dann aber auch Layer 3 Funktionalitäten beinhalten und so weiter, um eben höhere Leistung zu bekommen, weil eben weniger mehrfach getan werden muss. Wie funktioniert denn das? Auf der obersten Ebene habe ich Nutzdaten. Das sind die Daten, die ich tatsächlich übers Netz verschicken möchte. Zum Beispiel der Inhalt einer E-Mail. Wenn ich das an die nächste Schicht abgebe, ans Layer 4, dann wird diesen Nutzdaten ein TCP-Header vorgestellt, der die für das Protokoll TCP notwendigen Informationen beinhaltet. Das wird dann ans Layer 3 übergeben. Da wird dann der ganzen Geschichte noch ein IP-Header vorangestellt, dem TCP-Header und den Nutzdaten zusammen. Und wenn ich das dann ans Layer 2, also ziemlich nah am Draht, übergebe, dann habe ich da noch einen weiteren Header davor gestellt, nämlich den 802.3-Header zum Beispiel im Ethernet. Ich gucke jetzt mal, ob das auch funktioniert, wenn ich hier zurück will.
Ja, oder im 802.11 im WaveLAN.
Genau. Also auf Layer 1, dem physischen Layer, da rede ich über Draht, UTP-Kabel, Lichtwellenleiter.
Signalform auch.
Und die Signalformen auf diesem Draht, genau. Basisband, Breitband, Modulationsverfahren. Also sehr physikalisch die ganze Geschichte. Auf Layer 2, also da spielen sich dann im Wesentlichen analog-elektronische Geschichten ab. Auf Layer 2, auf dem Data Link Layer, betrachte ich Sachen wie Ethernet, wie WaveLAN, wie ISDN. Auf dem Layer 3 betrachte ich dann IP als routbares Protokoll, dazugehörige Hilfsprotokolle wie ICMP, ARP. Auf Layer 4 rede ich in der Internetwelt eigentlich nur noch zwei Protokolle, nämlich entweder UDP oder TCP. Was das genau ist, kommen wir später zu. Und auf Layer 5 finden sich dann Sachen wie Terminal-Emulation, Telnet, wie FTP, wie HTTP, etc. Also wie schon gesagt, auf dem Link-Layer, Layer 2, finden wir Sachen wie Ethernet, Token Ring, HDLC-Verbindungen, ISDN, solche Geschichten. HDLC und ISDN-Verbindungen sind anders als Ethernet und Tokenring Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Die verbreitetste Technologie im lokalen Netzbereich ist sicherlich Ethernet. Da findet man 10 Megabit, was einigermaßen am Aussterben begriffen ist, 100 Megabit und zunehmend Gigabit. Die verwenden alle dasselbe Protokoll, was dafür sorgt, dass die Hardware, der intelligente Teil der Hardware, für diese Geräte eigentlich gleich sein kann. Für alle drei Geschwindigkeiten. Muss natürlich schneller sein. Wenn ich Gigabit mache, das brauche ich ein bisschen schnellere Elektronik, als wenn ich da 10 Megabit drüber schieben will. Im Ethernet habe ich eine Adresse, die nur lokal gültig ist, in meinem LAN. Die wird nicht nach draußen gegeben, die sogenannte MAC-Adresse, MAC. Die hat 6 Bytes. Die ist normalerweise in meiner Netzwerkkarte eingebrannt. Ich brauche mich also nicht darum zu kümmern, die zu vergeben. Bei den meisten Netzwerkkarten kann ich diese Adresse selbst vergeben, wenn ich dann unbedingt Wert drauf lege. Es ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Im Ethernet spricht man nicht von Paketen. Da spricht man aus mehr oder weniger unklaren Gründen von Frames. Ein Ethernet-Frame hat einen Datenteil, der mindestens 46 Bytes lang ist, maximal 1500 Bytes. Bei Gigabit Ethernet kann er auch länger sein. Daran schließt sich eine 2-Byte-Prüfsumme ab. Vorne dran hängt ein 2-Byte-Feld, das den Typ angibt. Zum Beispiel 0800 hexadezimal ist IP, 0806 ist ARP und noch ein paar andere. Und dann findet sich in jedem Frame eine Quelladresse und eine Zieladresse. Dieses Prinzip wird uns durch die ganzen Protokollschichten ziemlich durchgehend begleiten, dass jedes Datenpaket oder jedes Frame eine Adresse hat, wo drin steht, wo es hin soll, und eine zweite Adresse, wo drin steht, wo es herkommt. Das, wo es herkommt, ist natürlich wichtig, wenn ich dem Ganzen auch noch eine Antwort geben will. Und die meisten Datenpakete wollen eine Antwort haben. Und diese 6 Bytes Adresse ist genau die Adresse, die in der Netzwerkkarte fest eingebrannt ist. Bei den Ethernet-Kabeln gibt es erstmal 2 bzw. 3 Welten. Einmal das koaxiale Kabel, rund, sieht aus wie ein Antennenkabel, ist aber schwarz. 50 Ohm Wellenwiderstand. Wenn man vermeiden kann, dieses Kabel einzusetzen, dann sollte man es tun. Es spart graue Haare. Das Problem bei dieser Verkabelung ist, dass ein Fehler im Kabelstrang dafür sorgt, dass das gesamte Netz nicht geht. Es ist also sehr schwer rauszukriegen, wo denn der Fehler sitzt. Dann gibt es die andere Variante, die mit Kupferkabeln arbeitet, wobei immer ein Adernpaar in sich verdrillt ist. Von dem typischen EIA-568-Kabel nach Kategorie 5, das hat 4 Adernpaare, davon werden für Ethernet nur 2 genutzt, außer bei Gigabit. Die Verkabelung ist sternförmig, ich habe also einen zentralen Kasten, einen Hub oder Switch, und von dem aus wird das immer verkabelt zu den Endgeräten. Der Hauptnachteil dieses Systems ist, dass die Kabellänge, die ich haben kann, begrenzt ist. Ich kann 90 Meter Kabel in der Wand haben, plus 10 Meter für die Anschlusskabel an den Enden. Das ist nicht wirklich viel, da kommt man also in einem mittleren Gebäude leicht hin, was dann dazu führt, dass man mit Etagenverteilern oder ähnlichen Geräten arbeiten muss. Also mit aktiven Verteilern, was dann die Kosten etwas in die Höhe treibt. Trotzdem ist das die Technologie, die sich durchgesetzt hat. Die dritte Variante ist Lichtwellenleiterkabel. Die wird zum Teil, allerdings sehr, sehr selten, für 100 Megabit eingesetzt. Wirklich durchsetzen wird sich Lichtwellenleiter höchstens für Gigabit, weil Gigabit über Kupferkabel wirklich schwierig ist, das zuverlässig zu bekommen. Kleiner Exkurs, weil man in der Praxis vielleicht damit mal was zu tun hat. Diese RJ45-Stecker, die für Ethernet verwendet werden, sind so kleine Plastikstecker, haben 8 Anschlüsse. Das Gemeine ist, es gibt 2 Anschlussbelegungen auf dem Markt, EIA 568A und EIA 568B. Die unterscheiden sich ausschließlich dadurch, ob das erste Adernpaar das grün-weiß und grün oder orange-weiß und orange ist. Das Fiese ist, wenn man ein Kabel auf der einen Seite nach 568A und auf der anderen nach 568B belegt, funktioniert es nicht. Kann man relativ lange nachsuchen. Also sollte man, wenn man irgendwie anfängt, ein Netzwerk zu bauen, einfach mal diktatorisch festlegen, ob man A- oder B-Belegung haben will. Und jeden einfach aus dem Haus jagen, der die andere haben möchte. Die Adernfolge ist relativ leicht auswendig zu lernen. Der Witz ist, dass immer die Adern, die gleiche Farbe haben, mit weiß oder ohne weiß, ein Paar sind, das miteinander verdrillt ist. Also Pin 1 und 2 sind grün, weiß und grün. Das ist ein Paar. Das zweite Paar, was man für Ethernet braucht, ist weiß, orange und orange. Und die sind im Stecker so angeordnet, dass die Beeinflussung der verschiedenen Adapaare untereinander möglichst vermieden wird. So. Jetzt haben wir die physikalische Ebene endgültig verlassen. Jetzt fangen wir an, über IP, Internetprotokoll, zu reden. Gleichzeitig haben wir die Ebene, die nur im lokalen Netz funktioniert, verlassen. Auf Layer 3, auf IP-Ebene, wird geroutet. Das heißt, Datenpakete werden auch über Grenzen meines lokalen Netzes hinweg zugestellt. Dazu gibt es Kisten, die heißen Router, andere sagen Router, das geht beides, weil das eine ist Englisch, britisches Englisch, das andere ist amerikanisches Englisch. Etwas verbreitet ist wohl Router. Diese Pakete oder Daten werden grundsätzlich in Form von Paketen befördert, wie schon gesagt. Jedes Datenpaket wird getrennt von allen anderen Datenpaketen befördert. Genauso wie es der Post egal ist, wenn ich den einen Container voll Paketen zustelle und die sollen alle nach München, Schillerstraße 17, dann ist nicht gesagt, dass alle diese Pakete mit demselben LKW befördert werden. Es kann sogar sein, dass manche mit dem LKW, manche mit der Bahn und manche mit dem Zug, mit dem Flugzeug befördert werden. Jedes Datenpaket im Internet wird unabhängig von allen anderen Datenpaketen befördert und auch die Antwort muss nicht auf demselben Weg zurückkommen, wie das Originalpaket hingegangen ist. So. IP ist für sich gesehen ungesichert. Das heißt, es wird ein Paket auf die Reise geschickt und dem IP-Protokoll ist es schnurzpiep egal, ob dieses Paket jemals ankommt. IP macht keine Versprechung, dass Pakete ankommen und hat auch keine Vorkehrungen dafür, eventuell verloren gegangene Pakete noch einmal zu senden oder so. Dieses wird erst auf höheren Protokollschichten gemacht. Das Protokoll ist verbindungslos, das heißt, jedes Paket vom Absenden eines Pakets bis zum Ende, wenn das Paket abgeschickt ist, dann ist für IP die Sache erledigt. Es wird also keine Verbindung zwischen verschiedenen Rechnern aufgebaut, die gehalten wird über ein Telefon und dann irgendwann wieder getrennt wird, sondern es wird ein Paket weggeschickt und das war's. Das IP-Protokoll arbeitet mit Adressen. Diese Adressen sind 32 Bit lang und werden üblicherweise in Form von 4 dezimalen Zahlen mit Punkten dazwischen geschrieben. Man könnte sie natürlich auch als eine Hexzahl ausdrücken oder meinetwegen auch zur Basis 17, wenn man das unbedingt toll findet, aber die übliche Darstellung ist eben 4 dezimale Zahlen. IP-Adressen gehören entgegen verbreiteter Meinung nicht zu einem Rechner, wie zum Beispiel zu diesem Notebook, sondern zu jedem Interface eines Rechners. Wenn dieses Notebook zwei Netzwerkkarten hat, zum Beispiel eine WLAN-Karte und eine Ethernet-Karte, dann hat es auch zwei IP-Adressen. Das ist bei normalen Rechnern, die normalerweise nur einen Netzanschluss haben, nicht wirklich spannend, aber Rechnern, die mehrere Netzanschlüsse haben, ist das wichtig zu wissen. Ganz wichtig zu wissen ist das natürlich bei sogenannten Routern, die die Verbindung zwischen mehreren Netzen herstellen. Die müssen sehr wohl wissen, an welchem Kabel welche Adresse hingehört, weil die ja die Datenpakete entsprechend sortieren sollen. So. Ein IP-Paket besteht, wie eben schon gesagt, aus einem Header und aus Nutzdaten. Der Header ist hier mal aufgeschlüsselt, wobei eine Zeile hier quer rüber immer 32 Bit sind. Insgesamt sind das also 20 Bytes. Vorneweg steht ein kurzes 4 Bit langes Feld mit der Versionsnummer des IP-Protokolls. Ein weiteres 4 Bit langes Feld gibt die Länge des Headers an, und zwar nur die Länge des Headers. Dann gibt es zwei Felder, die früher Type of Service waren, die sind jetzt zerlegt in zwei Unterfelder.
DSCP. Es sind zwei Felder, es sind zwei Felder. Das eine ist für die Differentiated Services, das ist ein Ansatz, Dienstgüte in ein Netz reinzubringen, nach dem Motto, es ist mehr als Prioritäten, aber simpel gesagt, der Chef, der kriegt halt mehr Bandbreite als der Untergebene. Das ist ein 6-Bit-Feld und das andere ist für Explicit Congestion Notification, da kommen wir später noch mehr zu, das sind 2 Bits. Wichtig ist eben, dass es kein Type of Service mehr gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Linux-Kernel Firewall macht oder so, dann ist da immer noch viel mit TOS und so, das gibt's alles gar nicht mehr. Und wer ECN mal eingeschaltet hat bei seinem Linux-Rechner, wird auch feststellen, wie wenig Rechner er noch erreichen kann, weil viele immer noch davon ausgehen, dass das TOS Felder sind und dann irgendwie, was weiß ich, Pakete wegwerfen, weil das nicht so ist, wie sie das erwartet haben.
Sehr schön. Dann gibt es ein weiteres Feld von 16 Bits. Dieses Feld gibt die Gesamtlänge des IP-Paketes in Bytes an. Das heißt, ein IP-Paket kann klassisch nur 65.000 536 Bytes lang sein. Das heißt, ich kriege nur 65.516 Bytes Nutzdaten maximal rüber, weil ich ja 20 Bytes für den Header abziehen muss. Das stimmt nicht mehr ganz, weil bei sehr langen, sehr schnellen Leitungen ich damit Probleme kriege, wenn ich nur so kleine Felder, kleine Pakete machen kann. Deswegen gibt es in dem Flex-Feld hier die Möglichkeit zu sagen, nein, die Gesamtlänge ist nicht in Bytes zu lesen, sondern die ist in größeren Einheiten zu lesen. Damit kann ich dann also die maximale Paketgröße erhöhen. So, dann gibt es eine laufende Nummer des Pakets. Das ist mal ganz hilfreich, wenn man die sortieren möchte. Dann gibt es eben dieses besagte Flex-Feld. Dann gibt es ein Fragment-Offset. Das heißt, wenn ich ein Paket habe, was für einen Teil meiner Strecke zu groß ist, nicht jede Datenstrecke kann Pakete beliebiger Größe transportieren. Ein sehr typischer Fall ist eine X.25-Verbindung, wo die Größe eines Paketes typischerweise auf 128 Bytes begrenzt ist. Das heißt, wenn da ein IP-Paket ankommt, und das ist meinetwegen 3000 Bytes lang, dann muss das in mehrere kleinere Paketchen namens Fragmente zerlegt werden. Der Fragment-Offset sagt einfach, wo im Rahmen des Gesamtpaketes ist dieses Fragment, was hier gerade angekommen ist, einzusortieren. Dafür brauche ich eben auch die laufende Nummer des Pakets, damit die Fragmente wirklich wieder ins richtige Paket einsortiert werden. Diese Fragmentierung und auch wieder Defragmentierung macht IP. Das heißt, dafür sind die höheren Schichten nicht mehr zuständig. Und damit wird das also für höhere Protokollschichten transparent abgefackelt. So. Dann gibt es noch eine Time to Live. Das sagt, diese Time to Live gibt an, wie viele Zwischenstationen dieses Paket noch passieren darf, bevor es als gammelig weggeworfen wird. Sinn dieser Übung ist, jeder Router unterwegs, jede Zwischenstation, zählt diese Time to Live um 1 herunter und wenn sie dann 0 ist, schmeißt der Router das Paket einfach weg. In der Regel sind die freundlich genug und schicken einem eine Meldung zurück und die sagt, ich habe dein Paket weggeschmissen, weil es zu alt war. Sinn der Übung ist, dass ich Schleifen vermeide. Wenn ich ein Paket auf die Reise schicke und sage, okay, das soll irgendwann mal da hinten hin, ich schicke das dir, du schickst das, sagst, der beste Weg, um da hinten hinzukommen, bist du, und du sagst aber, der beste Weg, um da hinten hinzukommen, bin ich, dann läuft dieses Paket im Kreis. Und wenn ich keinen Mechanismus habe, diesen Kreis aufzubrechen, dann wird das Paket bis zum Wärmetod des Universums kreisen. Und das ist nicht wirklich zweckdienlich. Deswegen wird diese Time to Live ständig runtergezählt. Die einzige Stelle, wo man als normaler Anwender sehr sichtbar mit dieser Time-to-Live in Berührung kommt, ist das Programm TraceRoute. Das benutzt nämlich genau dieses Feld, um auszuklingeln, wie meine Pakete eigentlich laufen. Indem es nämlich mit einer künstlich kleinen Time-to-Live ein Paket auf die Reise schickt und guckt mal, wo die Fehlermeldung herkommt. Und dann schickt es das mit einer etwas größeren Time-to-Live durch die Gegend und guckt, wo dann die nächste Fehlermeldung herkommt. Und so kann das rauskriegen, wie meine Pakete laufen. So. Dann gibt es eine Prüfsumme über den Header. Nicht über die Nutzdaten, sondern IP macht eine Prüfsumme nur über den Header. Idee ist, wenn der Header schon kaputt ist, dann brauche ich den Rest des Pakets mir gar nicht mehr anzugucken, weil ich kann es ja schon nicht mal mehr sauber zustellen. Ja, eine Quell-IP-Adresse und eine Ziel-IP-Adresse. Und danach können dann noch Bytes kommen, die Optionen darstellen. Deswegen gibt es dieses Flag, wie lang, oder dieses Feld ganz am Anfang, wie lang ist der Header. Muss ich das warten, muss ich nochmal drin? Ah. Und es geht doch. Dann vergessen? Nee. Dann übersprungen.
Einmal sind noch irgendwelche Effekte drin.
Ah ja, gut. So. Technisch aufbauend auf IP Funktional in IP integriert ist das Protokoll ICMP. Das ist ein Protokoll, dessen Zweck darin besteht, Fehler zu melden. Typische ICMP-Meldungen sind Host Unreachable. Wenn ich einem Router ein Paket hinschicke und der sagt, nö, aber zu der Kiste habe ich gar keine Verbindung, dann schickt er mir eine solche Meldung zurück. Network Unreachable ist nochmal nahezu dasselbe. Dann gibt es ein ICMP Echo Request und ICMP Echo Reply. Das ist das, was das Programm Ping benutzt, um rauszukriegen, ob eine bestimmte Maschine erreichbar ist. Dann gibt es Redirects. Wenn ein Router mir sagt, ja, ja, ich kann dein Paket zustellen, aber frag doch, eigentlich ist der bessere Weg über den da. Das ist so das elektronische Umleitungsschild. Und eben das Time to Live Exceeded, was wir eben hatten, wenn das TTL-Feld abgelaufen ist. Was man dann noch braucht, um, wenn das Paket im Zielnetzwerk, aber noch nicht am Zielrechner angekommen ist, ist ARP. Da muss ich die physische Adresse, die Ethernet-Adresse, wissen, wo ich das Ding hinschicken soll, weil ich stecke das dann zwar auf mein Ethernet-Draht, aber ich muss ja die richtige Adresse in den Ethernet-Frame hineinschreiben. Und weil eben kein Rechner dieser Welt die Ethernet-Adressen sämtlicher Rechner dieser Welt kennen kann, es wären viel zu viele, und es für das Routing normalerweise auch gar nicht erforderlich ist, werden IP-Pakete halt mit 4-beitigen IP-Adressen adressiert und die für die endgültige Zustellung notwendigen MAC-Adressen bekomme ich über das ARP-Protokoll. Wenn ich also im Ethernet ein Paket loswerden will, dann schicke ich einen ARP-Request durch die Gegend. Und den schicke ich als Broadcast, als Ethernet Broadcast. Also an alle. Weiß jemand, welche Adresse, welcher Rechner die IP-Adresse 1234 oder so hat? Irgendein Rechner im Netz sagt, Moment mal, das ist ja meine. Dieser wird also einen ARP-Reply schicken. Da wird dann drinstehen, ich habe die IP-Adresse 1234 und meine Ethernet Adresse ist abcdef. Und damit man das nicht ständig tun muss, werden sowohl der Sender als auch der Empfänger sich diese Information für eine gewisse Zeit merken. Typisch sind ein paar Minuten. Die Frage war, ob ich auch einen anderen Rechner dazu bringen kann, diese Information zu geben als den eigentlich angesprochenen. Ja, das kann ich. Das nennt sich Proxy-ARP. Das mache ich speziell dann, wenn ich die Broadcast-Last vermindern will oder wenn ich das aus anderen Gründen tun möchte, zum Beispiel, weil ich eine WAN-Verbindung dazwischen habe über eine Bridge. Ja, das kann ich, das geht.
Also gerade hier auf dem Kongress kann man ja auch feststellen, dass man mit ARP viel Mist machen kann. Also indem man zum Beispiel auf diese Frage, wer hat denn hier die IP-Adresse sowieso, mit seiner eigenen Rechner antwortet und sagt, ja, ich bin das. Und dann kriegt man die weiteren Pakete. Auf die Art und Weise kann man sich zum Beispiel Verbindungen klauen. Dieser ARP-Cache, ganz beliebter Trick. Die etwas älteren Switches, die hatten das Problem, dass sie natürlich nach den MAC-Adressen geswitcht haben, also je nachdem MAC-Adresse sowieso hängt an dem und dem Port. Das mussten die sich natürlich merken in einem Cache. Und wenn man die einfach mal bombardiert hat mit ARP-Nachrichten, dann war dieser Cache schnell voll und dann konnte der Switch sich nichts Vernünftiges mehr merken. Das heißt, er musste dann entweder in einen Broadcast-Modus schalten, wo er dann sich wie ein Hub verhält und alle Daten an alle Ports rausgibt. Oder er musste nochmal selber eine ARP-Anfrage stellen und in beiden Fällen kann man natürlich dann das dazu nutzen, wieder alle Daten mitzulesen und dann auch in einem Switch das gesamte Netzwerk mitzusniffen.
Es gibt eben auch Switches, die sagen, wenn ich auf einem Port mehr als beispielsweise 100 angeschlossene Rechner finde, mit diesem ARP-Spoofing, dann schalte ich diesen Port gnadenlos ab. Das sind dann die sichereren.
Aber das ist dann auch wieder eine Denial of Service. Wie gesagt, also auf Kongressen wie diesen oder auf der HEL zum Beispiel, da kann man das beantworten, wenn das Netz mal wieder überhaupt nicht funktioniert, dann hat wahrscheinlich jemand wieder Upflooding gemacht und dann ist der Fall für die WC-Ente da, ne?
Ja, genau.
Entschuldigung, kann ich mir das so vorstellen wie die DNS-Server im Internet sozusagen? Also die so Art DNS-Server nur für die MAC-Adressen.
Ja, wir reden hier nur vom lokalen Netz jeweils, ne? DNS-Server ist ja für weltweites Netz im Grunde.
Ja, schon, aber es ist so eine Art vom Prinzip her ähnlich.
Naja, eigentlich nicht. Beim DNS-Server fragst du ja einen Server, ich habe hier einen Namen sowieso, sag mir mal die IP. Und hier ist es eher so, im Normalfall, dass du einfach an alle sendest, ich suche den und den, melde dich mal bei mir. Das ist also ein ganz anderes Prinzip.
Okay. Herr Müller, bitte zur Geschäftsleitung. Nee, so das funktioniert im Prinzip wie die Durchsage im Kaufhaus. Herr Müller, bitte 17 anrufen. Genau so. Wenn also im Kaufhaus das Büro jemanden speziellen sucht, dann sagen die, Herr Müller, bitte 17 anrufen. Dann ruft er an und danach ist weiß das Büro auch, dass der Herr Müller jetzt am Telefon 57 zu erreichen ist, im Moment gerade. Genauso funktioniert das und beide merken sich das.
Also es ist bestenfalls so mit dem Wind von Windows zu vergleichen, die Namensauflösung. Da frage ich auch, wer bist du und merk mir das dann.
Ja, aber über Wind wollen wir jetzt hier lieber nicht reden. Also, das ist ein weites Feld und ein sehr ekliges. Ja, wir haben schon kurz über das Thema Router und so weiter geredet. Um das nochmal aufzuschlüsseln, gibt es hier ein nettes kleines Bild. Wir haben einen Rechner A, der ein Datenpaket an einen Rechner B befördern möchte. Und wir gehen mal davon aus, dass dieser Rechner B eine Internetverbindung hat, die nicht direkt am LAN dran hängt, sondern dass die dort im Büro vielleicht zwei Netzwerkstränge hängen, dass da jedenfalls ein Switch besteht und der Router eben an einem Port von diesem Switch angeschlossen ist. Also schickt das Application Layer Programm, sei es ein E-Mail-Programm, die Daten herunter über Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, Data Link Layer auf dem physischen Layer, sprich auf dem Ethernet kommt der Kram dann an. Das Ethernet ist verbunden mit einem Switch, der auf dem Data Link Layer die Daten, also noch pur Ethernet, zustellt, wieder über Physical Layer, über das nächste Ethernet-Kabel, an den Router. Dieser Router, da laufen die Daten jetzt von dessen Data Link Layer bis aufs Internet Layer, bis auf IP-Ebene hoch, werden auf IP-Ebene untersucht, wohin müssen sie denn? Dann geht es auf einem weiteren Physical Layer, das könnte dann ISDN sein oder DSL oder eine Mietleitung oder irgendwie eine Satellitenverbindung oder ein Glasfaserkabel. Gehen Sie zur Zieladresse. Dieses Spielchen über Data Link Layer und Internet Layer kann sich jetzt noch beliebig oft wiederholen, bis Sie irgendwann im physischen Layer des Zielnetzwerks angekommen sind. Auch da geht es dann wieder alle Layers hoch, bis er beim E-Mail-Programm, E-Mail-Server-Programm des Rechners B angekommen ist.
Also man kann sich jetzt auch vorstellen, dass es jetzt noch ein weiteres Gerät im Netz gäbe, was sozusagen bis zum Transport-Layer geht, bis zum Layer 4. Da hat sich nicht so ein gängiger Name eingebürgert wie also Switch oder Router, sondern das heißt dann einfach Layer 4 Switch oder Layer 4 Router. Kann man auch schon kaufen. Da kommen wir noch näher zu, was genau auf dem Transport-Layer gemacht wird. Aber mal eben so, was so in den letzten 2 Jahren war, ist die Hardwarehersteller, die wollten irgendwie zeigen, dass das alles viel besser wird und haben dann sogenannte Layer 3 Switche rausgebracht. Also Layer 3 ist ja eigentlich Router, ne? Das Internet Layer, das Ding heißt eigentlich Router. Was sie verkauft haben, waren Layer 3 Switch. Und dann fragt man sich natürlich, wo ist denn da jetzt der Unterschied zum Router? Ja, man will sagen, dass das Ding besonders schnell ist. Also der Layer 3 Switch ist ein Router, der schnell ist. Das war eben die Marketingabteilung. Und so ging das jetzt weiter, dass wir bald Layer 4 Switcher haben werden und die werden noch schneller sein, haben wir nichts mit Layer 4 zu tun, also keine Ahnung, wir wissen es nicht, aber es wird alles etwas komplizierter, weil eben die Marketingleute da versuchen, ihre neuen Produkte irgendwie schöner anzupreisen.
Ja. Bei dem Layer 3 Switch ist eben der Witz, das ist ein Router, der im Wesentlichen für lokale Netze gedacht ist, eben nicht für Weitverkehrsverbindungen. Das heißt also, der an allen Enden via Ethernet spricht. Und was die da machen, um die Sache zu beschleunigen, ist, dieses Routing ist relativ teuer. Ich muss also relativ viel CPU investieren, um echtes Routing zu machen. Um einmal rauszukriegen, wo muss das Datenpaket eigentlich hin. Was ein Layer 3 Switch also macht, ist, er trifft diese Routing-Entscheidung einmal und merkt sich diese Routing-Entscheidung auf der Ebene von Layer 2, also von MAC-Adressen. Unter der Prämisse, dass sich die Zuordnung von einer, im LAN jetzt, von einer IP-Adresse und einer MAC-Adresse vergleichsweise selten ändert. Im Internet ist das was anderes, da kenne ich keine MAC-Adressen. Aber im LAN kenne ich ja die MAC-Adressen auch, dieser Geräte. Und das, wie gesagt, diese Zuordnung ändert sich relativ selten. Das heißt, ich kann mir das durchaus mit gutem Gewissen für ein paar Minuten merken. Und weitere Pakete, die über diese Verbindung fließen, zwischen diesen beiden Geräten fließen, kann ich auf MAC-Adressenebene im Switch abfackeln. Das ist die Idee dahinter. Und das beschleunigt den Verkehr doch durchaus, das ist messbar.
Nicht alle Layer 3 Switcher arbeiten so. Also das ist eigentlich mal der ursprüngliche Gedanke gewesen. Allerdings hatten dann eben viele Hersteller gesehen, oh, das zieht, wenn ich das Ding als Layer 3 Switch verkaufe, und verkaufen dann eben auch andere Geräte als Layer 3 Switch. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen, wenn man sowas einkauft, was man da eigentlich kauft. Gerade bei den Layer 4 Switchen, da wird es richtig abenteuerlich. Letztendlich wollen sie eben nur damit sagen, dass das Gerät eben sich auch in höheren Layer was angucken kann. Also ein Layer 4 Switch kann dann auch irgendwie über Ports irgendwas entscheiden. Ja, also zum Beispiel eine Firewall, die guckt natürlich auch nach Ports, lässt eben nur bestimmten Service durch. Ist dann irgendwie Layer 4 Firewall oder sowas. Und dann, wenn man jetzt eine noch tollere Firewall haben will, dann hat man dann die Layer 5 Firewall. Die guckt auch noch, was in der Applikation passiert, sprich meinetwegen Virenfilter oder sowas.
Also alles, was über die klassischen Begriffe Switch und Router hinausgeht, heißt gründliches Lesen der Dokumentation. Weil sonst kann man sehr viel Geld für etwas ausgeben, was man effektiv nicht wirklich braucht. Ja, jetzt kommen wir zu diesem etwas nebulösen Begriff Routing. Ich hoffe, dass er hinterher nicht mehr ganz so nebulös ist. IP-Adressen sind 32-Bit breit organisiert. Diese 32-Bit zerfallen in zwei Teile. Der eine Teil gibt das Netz an, in das das Gerät muss und wird fürs Routing benutzt. Und der zweite Teil gibt den Rechner innerhalb eines Netzes an und wird fürs Routing nicht gebraucht. So. Um das auseinanderzuhalten, gibt es eine sogenannte Netzmaske, die sagt, welcher Teil dieser Adresse Netz ist und welcher Teil dieser Adresse Host innerhalb des Netzes ist. Klassisch gibt es Class A, Class B und Class C Netze und die unterscheiden sich dadurch, wie die ersten paar Bits der Adresse aussehen, sodass man also klassisch nicht jeder Adresse noch eine Netzmaske mitgeben muss, weil die durch diese Klassenadresse implizit bekannt ist. Das war mal. Aber als Modell ist es immer noch richtig und das ist das, womit man sich normalerweise beschäftigt. Class A Netze, da gibt es nicht viele von, 128 Stück. Die sind auch alle vergeben, man kriegt keins mehr. Außer man nimmt das, was mit 10 Punkt anfängt, das darf jeder benutzen. Das wird aber übers Internet auch nicht geroutet. Ist aber gut zu wissen, dass wenn man eine IP-Adresse sieht, 10 Punkt irgendwas, die ist lokal, frei, kann man machen, was man will, wird nicht übers Internet geroutet. Das heißt, wenn man sich für seine Rechner zu Hause irgendwie seine vier Rechner irgendwelche Adressen ausdenken muss, und man lässt die mit 10 Punkt anfangen, dann ist man auf der sicheren Seite. Es gibt noch mehr solche freien Adressen, 192, 168 zum Beispiel, sind ein Satz von Class C-Adressen, womit man das tun kann. Aber die 10 Punkte am einfachsten zu merken, das ist schön narrensicher. Class B-Netze sind auch ausverkauft. Da gibt es immerhin so 60.000 von, die auch jeder 60.000 Rechner aufnehmen können. Aber wie gesagt, wer eine haben will, kriegt leider keine mehr. Class-10-Netze kann man schon eher bekommen. Die haben ein Netzteil der Adresse von 3 Bytes. Dafür können in diesem Netz, in jedem dieser Netze nur noch 254 Rechner stehen. Mehr geht nicht. Bei mir kann ich mit den 8-Bit nicht adressieren. Zwei Kombinationen, nämlich 0 und die höchste 255 sind reserviert für andere Zwecke. So. Aber ich kann diese Subnetztrennung, wo eigentlich der Netzteil anfängt und wo der Hostteil aufhört, kann ich frei verschieben durch diese Netzmaske. Und das ist auch das, was man heutzutage tut. Diese Netzmaske wird mit der IP-Adresse und verknüpft. Und was dann überbleibt, ist der Netzteil der Adresse und der Rest ist eben der Hostteil. Eine Routing-Entscheidung wird im Internet so getroffen. Ich zerlege zuerst die Zieladresse, die ja im Paket drin steht, in ein Netz und einen Hostteil. Dann gucke ich in meiner Routing-Tabelle nach, ob ich den Netzteil der Zieladresse in meiner Routing-Tabelle stehen habe. Wenn ich das habe, dann schicke ich das gesamte Paket an die Adresse oder an das Interface meines Routers, mein eigenes Interface, das in meiner Routing-Tabelle drin steht. Wenn ich das nicht drin stehen habe, dann schicke ich das zu meiner Default-Route. Das ist die Route, die immer passt. In einem typischen Firmennetzwerk wäre das meine Verbindung zum Internet, mein Internetanschluss. Wenn ich dann einen solchen habe. Wenn ich keine Default-Route habe, schicke ich dem Absender einen Empfänger unbekannt verzogen zurück. Das nennt sich dann ICMP Network Unreachable. Ich habe eben darüber gesprochen, dass ich Routing-Tabellen brauche, Adressbücher letztlich. Die sind relativ umfänglich. Wenn ich also für die Routing-Tabelle fürs gesamte Internet irgendwie laden wollte, das wäre doch ziemlich viel. Da das manuell nicht sinnvoll zu pflegen ist, gibt es verschiedene Protokolle, die es erlauben, dass die Router sich gegenseitig über den Zustand der Welt informieren und damit dann Routen oder diese Routing-Tabellen automatisch pflegen. Es ändern sich ja auch mal Routing-Tabellen, weil zum Beispiel ein Unterseekabel vor Australien von einem Fischtrawler gekappt wird, wie vor ein paar Monaten mal passiert ist. Sowas ist nicht nur lästig, sondern sorgt auch dafür, dass diese Netzwerkroute erstmal nicht mehr passierbar ist, solange bis irgendjemand das Kabel da aus dem Wasser gefischt, repariert und wieder versenkt hat. So. Und damit nicht bis dahin alle Pakete im Nirvana oder in diesem Fall im Pazifischen Ozean landen, müssen die Routing-Tabellen angepasst werden, dass dort keine weiteren Pakete hingeschickt werden sollen. Dafür gibt es dann ein Paket RIP. Das sollte man sinnvollerweise nur im LAN verwenden, wenn auch eine große deutsche Fluglinie das auch in ihrem Backbone-Netz einsetzt, mit mehr oder weniger spannenden Konsequenzen. Dann gibt es eben Pakete, die oder Protokolle, die für Warenverkehr tatsächlich erfunden wurden. Das etwas ältere ist EGP und das, was heutzutage ein Stand der Technik ist, ist BGP in seiner Implementation BGP4. Diese Protokolle sind ein bisschen abgefahren. Nicht jeder, der sie implementiert, versteht sie auch, leider. Also wenn jemand einen spannenden Job sucht, sollte er einfach mal so viel über BGP lernen, dass er es wirklich verstanden hat. Solche Leute werden ernsthaft gesucht.
Also hier fehlt noch OSPF, Open Shortest Path First, eigentlich ja. Ein viel häufigeres Protokoll heute. Man unterscheidet eigentlich grundsätzlich einmal zwischen dem Protokoll, was ein Provider in seinem internen Netz benutzt, Also meinetwegen die Deutsche Telekom, die sollte ihre Router untereinander mit OSPF sprechen lassen. Ich weiß nicht, ob sie es tut, aber sollte so sein.
Wäre sinnvoll, ja.
Und dann eben zwischen den Providern spricht man dann BGP. Obwohl heute schon viele feste Routen einbauen, das merkt man daran, dass dann irgendwie das Netz dann 3 Tage nicht geht, wenn tatsächlich das Kabel gekappt wird. Oder beispielsweise, wenn wir einen Kongress veranstalten, holen uns ein großes Subnetz hier und warten darauf, dass das dann auch hierher geroutet wird.
Genau. Ja. Unter Unix ist das Standardsystem, um das zu verwalten, Gate-D. Der Daemon, das ist also ein Programm, das auf diese Nachrichten reagiert und die Routing-Tabellen entsprechend anpasst. Ein Gate-D sollte man auch nur dann implementieren auf seinem System, wenn man das wirklich will und weiß, was man da tut, weil ansonsten kann jeder beliebige Angreifer einen natürlich mit interessanten Routing-Informationen versorgen, die dann auch wieder dafür sorgen, dass die Pakete möglicherweise im Pazifischen Ozean oder auf einem Rechner landen, wo sie gar nicht hin sollen.
Gut, kommen wir zur vierten Ebene. Jetzt wird es langsam spannender. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Programmierung macht, Unix-Programmierung, dann gibt es da Sockets, die man öffnen kann. Und da gibt es also, wie gesagt, erstmal 2 wichtige Protokolle. Das eine ist UDP, das andere ist TCP. Fangen wir erstmal mit UDP an, das User Datagram Protokoll. Das ist letztendlich nur ein Protokoll, was man eben nochmal auf IP raufsetzt und nochmal die Port-Informationen dazu gibt. Also letztendlich weiß ja jeder, dass die verschiedenen Dienste, die sind sozusagen, hören auf verschiedene Ports. Das ist letztendlich nochmal eine zusätzliche Adresse, die sagt, ich möchte jetzt mit dem Webserver sprechen und nicht mit dem FTP-Server. Und das ist eigentlich schon fast alles, was UDP macht. Man kann eben noch sagen, welcher Port möchte mit welchem Port reden. Und dann schickt man das Paket los und hofft, dass es ankommt. Das nennt sich immer Best Effort. Wir bemühen uns, aber kommt vielleicht dann doch nicht an. Häufigste Anwendung ist zum Beispiel Videostreaming. Man schickt eben das Video los und hofft, dass es dann eben auch ankommt. Ja, NFS auch, obwohl es inzwischen TCP-basiertes NFS gibt, aber eigentlich alle ursprünglichen Implementierungen sind UDP-basiert. Und die große UDP-Anwendung überhaupt ist DNS. UDP spielt im Backbone-Verkehr nur eine relativ kleine Rolle. Es sind nur ein paar Prozent. Verkehrsmengenmäßig, das liegt einfach daran, dass wenn man mit einer TCP-Verbindung kommt, dann ist das vielleicht gleich so eine riesige FTP-Verbindung, wo man ein paar Gigabyte rüberzieht. So eine DNS-Anfrage ist relativ klein, aber trotzdem ist UDP im Kommen, das liegt einfach an den Videoübertragungen, was da alles ist. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Inzwischen werden ganz viele Protokolle nochmal auf UDP rauf implementiert, weil man mit dem TCP nicht so zufrieden ist. Da findet man dann eben ein paar neue Protokolle, die so ähnlich sind wie TCP und auf UDP aufsetzen nochmal. Ja, Paketaufbau, klar, IP-Header, dann kommen eben die Ports dazu und nochmal eine Prüfsumme und die Länge der Nutzdaten sozusagen.
Also UDP hat im Gegensatz zu IP eben auch eine Prüfsumme über die Nutzdaten. Das ist eben der Unterschied.
Ja, also letztendlich kann ein Empfänger sagen, okay, ist heil angekommen, aber es gibt eben keine Rückmeldung, dass es tatsächlich angekommen ist oder sonst etwas. Gut, Ports hatten wir eben schon. Kommen wir nochmal zur Unterscheidung UDP-TCP. Wie ich sagte, UDP ist, wir schicken ein Paket los und hoffen, dass es ankommt. Das heißt, es wird also keine Verbindung aufgebaut, es gibt keine Sicherung, dass die Daten auch wirklich angekommen sind. TCP dagegen ist verbindungsorientiert, in dem Sinne, dass man erst sogenanntes TCP-Sync-Paket losschickt und sagt, so, ich möchte jetzt mit dir reden, lass mal eine Verbindung aufmachen. Und dann gibt es also so ein kleines Protokoll am Anfang, komme ich gleich noch zu. Und eben zweitens auch, dass es Rückmeldungen gibt vom Rechner, ob die Pakete auch heil angekommen sind. Und wenn es eben keine Rückmeldung gibt, dann schickt man es eben nochmal. Also erste Aufgabe von TCP ist, die Verbindung in der Hinsicht abzusichern, dass eben sichergestellt ist, dass der Empfänger das Paket auch tatsächlich erhalten hat und auch in korrekter Art und Weise. Eine zweite Aufgabe von TCP ist eine, die sehr, sehr wichtig geworden ist heutzutage. Und das ist nämlich, den Überlastzusammenbruch zu verhindern. Also ich habe hier so eine schöne Kurve. Ganz klar, wenn ich die Kapazität des Netzes noch nicht erreicht habe, das ist dann eben diese Schräge am Anfang, dann schicke ich eben ein paar Pakete ins Netz und hoffe, dass die eben genauso viele Pakete auf der anderen Seite wieder ankommen. Irgendwann habe ich dann die Kapazität des Netzes erreicht, dann ist da so ein Knick, zumindest in der idealen Kurve. Das heißt, es kommen eben nur der maximalen Kapazität entsprechend viele Pakete an. Der Rest geht verloren, das ist aber auch normal so, da müssen wir eben die Kapazität erhöhen. Die grüne Kurve ist, wie es dann in der Realität ist, da ist eben, also ganz ideal erreicht man es eben nicht. Aber also die grüne Kurve wäre schon sehr schön. Wie wir das leider im Internet im Moment haben, ist eher die rote Kurve. Das ist, dass wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat, dann gibt es den sogenannten Überlastzusammenbruch, dann wird nämlich alles noch viel, viel schlimmer. Und das war in der Anfangszeit des Internets ein ganz, ganz großes Problem. Ganz zu Anfang hat man überhaupt nichts dagegen gemacht, weil es eben nur ganz, ganz wenige Rechner im Netz gab und da gab es einfach keine Überlast, weil es einfach gar nicht genug Rechner gab, die irgendwas produzieren konnten. Dann kamen immer mehr Rechner dazu und jeder hat fröhlich reingesendet in das Netz und dann kam eben genau diese Überlastsituation zustande und dann musste eben dringend etwas getan werden und dann hat man die erste Modifikation vom ursprünglichen TCP oder das erste eigentlich richtige TCP entwickelt, was TCP Tahoe Old heißt. Ein ganz, ganz simples TCP, was aber schon eine gewisse Überlastkontrolle hat. So. Ich komme gleich mal zu den Details. Erst nochmal ganz grundsätzlich, Überlastabwehr, wie können wir das eigentlich machen? Bei unelastischem Verkehr, das ist Verkehr, der will mit einer bestimmten Rate senden und kann sie nicht anpassen. Das ist beispielsweise ein Video. Ein Video hat eine bestimmte Bandbreite und wenn die Bandbreite nicht zur Verfügung steht, dann kommt das Video einfach nicht an und dann brauche ich auch überhaupt keine Bandbreite. Und deswegen macht man da grundsätzlich Überlastabwehr durch Rufannahme. Zum Beispiel am Telefon. Wenn ich jemanden anrufe und gehe über Verbindung Hamburg-München und die Verbindung Hamburg-München ist belegt, dann bekomme ich ein sogenanntes Gassenbesetzzeichen, was eben sagt, ja, Leitung ist voll. Im Internet wird es noch nicht gemacht. Da gibt es noch keine Call Admission Control, außer vielleicht beim Server direkt, den man erreichen will. Also zum Beispiel FTP-Server, da gibt es ja maximal, was weiß ich, 10 Benutzer gleichzeitig und hat das jeder bestimmt schon mal gesehen, dass dann irgendwie Verbindung gesperrt wurde. Aber vom Netz her gibt es das noch nicht und es wird gerade kräftig daran gearbeitet, dass es sowas geben wird. Da kann man von ausgehen, dass es vielleicht in 10 Jahren irgendeine Art von Rufannahme im Internet geben wird. Der elastische Verkehr dagegen, der kann seine Rate anpassen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt FTP macht, dann ist das ja eigentlich egal, mit welcher Geschwindigkeit das ankommt. Das Einzige, was einen interessiert, ist, wann ist denn die Datei komplett da. Und bei E-Mails ist das genauso. Und da kann man also die Rate anpassen und genau das macht der TCP-Algorithmus, der passt die Rate immer der jeweiligen Netzsituation an. Und das ist eben die zweite wichtige Aufgabe von TCP, die Ratenregelung der Quellen. Gut, kommen wir zum Grundprinzip von TCP. Wir übergeben einen Bytestream, also wenn wir jetzt einen Socket öffnen in Unix, dann übergeben wir den einfach einen Strom von Bytes und diese TCP-Protokollmaschine zerlegt diese Bytes automatisch in Segmente. Und die Größe der Segmente hängt dann eben davon ab, was man für eine MTU eingestellt hat, wenn man zum Beispiel mit ifconfig sein Interface konfiguriert. Dann eben da kann man die Segmentgröße festlegen oder die Größe der Pakete, die erlaubt ist, hatten wir vorhin auch schon. Das zweite wichtige, die wichtige Eigenschaft von TCP ist, dass es Window-basiert ist. Das heißt, es hat ein Sendefenster. Und das Prinzip dieses Fensters heißt, dieses Fenster hat eine bestimmte Größe und alle Segmente, die sozusagen in dieses Fenster reinpassen, darf ich zu einer gegebenen Zeit senden. Und wenn jetzt hier in diesem Beispiel das Fenster 5 Pakete groß ist oder 5 Segmente groß ist, man spricht eben von Segmenten, dann darf ich diese 5 Segmente auf einmal losschicken. Und wenn dann ein Segment angekommen ist beim Empfänger, dann kriege ich ein Acknowledgement zurück und dann verschiebe ich das Congestion Window. Das sieht man hier im folgenden Bild, da sind also die ersten 2 Pakete bestätigt worden durch Acknowledgements und das Congestion Window ist dann weitergeschoben worden. Und wie man in diesem Bild auch noch sehen kann, ist das 4. Segment auch schon bestätigt worden. Das geht jetzt so bei TCP nicht, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Das 3. aber noch nicht. Dann kann ich das Fenster natürlich nicht weiter schieben. Also da muss ich warten, bis das 3. bestätigt wurde. Bei TCP hat man das jetzt so überlegt, dass es sogenannte kumulative Acknowledgements gibt. Das heißt, wenn das vierte bestätigt wurde, wurde das dritte implizit mitbestätigt. Das ist aber jetzt eine Eigenart von TCP, das muss nicht so sein. So, wenn jetzt ein bestimmtes Segment nach einer gewissen Zeit nicht bestätigt wurde, dann wird es erneut übertragen, wenn man davon ausgegangen ist, dass verloren gegangen ist. Ja, hier einen Aufbau eines solchen TCP-Segments. Im Grunde haben wir wieder die Ports, wie auch schon bei UDP, die wir brauchen. Eine Sequenznummer. Sequenznummer ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Wir sind hier verbindungsorientiert, das heißt, wir haben eine Verbindung. Und das heißt, es gibt mehrere Pakete zu dieser Verbindung und die müssen auch in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden. Und dafür brauchen wir eben die Sequenznummer. Und die Acknowledgement-Nummer ist dann letztendlich nochmal die Bestätigung, dass ein gewisses Segment angekommen ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel beide Seiten Daten senden, dann kann man sozusagen implizit mit dem Rücksenden von Daten die vorher empfangenen Daten bestätigen und das macht man in diesem Feld Acknowledgement-Nummer. Dann wieder ein Feld für die Länge, noch vier reservierte Bits, das heißt, die sind auch nicht vergeben für etwas. Das ist immer sehr schön, bei IP fehlt nämlich sowas und da hätte man gern was gehabt und da hat man eben jetzt dieses Toss-Byte genommen mit vielen Nebeneffekten, wie man das leider in der Praxis erfahren musste. Ganz kurz, was die Flex gibt, da gibt es einmal CWR, das heißt Congestion Window Reduce, braucht man für den ICN-Mechanismus, ICE ist auch für den ICN-Mechanismus, ein Urgent Pointer für dringende Daten, die sofort an den höheren Layer weitergereicht werden sollen. Das Acknowledgement Flag zeigt, dass das eben ein Acknowledgement ist. Push hat eben ja, auch damit zu tun, mit weitergeben die Daten. RST ist das Reset Flag, wenn man eine Verbindung abbrechen will beispielsweise, also auf die böse Art. SYN ist das Flag, dass man eine Verbindung aufbauen will und FIN ist, dass man sie beenden will. Dann gibt es ein ganz wichtiges Feld, das ist die Window Size. Das ist eben dieses Congestion Window, was ich eben genannt habe. Das steht da drin, wie groß das ist. Auf die Art und Weise kann man auch wieder Verbindungen sozusagen als Angreifer verlangsamen, indem man eben da falsche Window Sizes überträgt. Das ist wieder, für die Leute, die ihre Verbindungen verlangsamen wollen. Ja, hier auch wieder eine Checksumme, die eben das ganze Paket sichert. Urgent Pointer zeigt dahin, wo die dringenden Daten sind. Options-Felder, da gibt es zum Beispiel solche Options, wie dass diese Window-Size, die 16 Bits groß ist, die ist auch wieder, wie wir bei IP das Problem hatten, eventuell zu klein für schnellere Leitungen, die im mehreren Gigabit-Bereich gehen. Da kann man also eine Window-Scale-Option benutzen und kann sagen, dass diese Window-Size eben wieder in einer anderen Einheit zu lesen ist. Übrigens Windows, eine der letzten Betriebssysteme, die das auch endlich implementiert haben. Und dann natürlich noch die Daten, auch variable Länge. Options gibt es noch einige militärischen, die aber irgendwie keine praktische Relevanz haben. Also da könnte man zum Beispiel auch noch irgendwie reinschreiben, dass das auf keinen Fall über Irak oder Afghanistan oder den Gegner der Stunde gehen darf. Aber haben eigentlich keine praktische Relevanz. So ein TCP-Verbindungsaufbau. Ich möchte jetzt meinetwegen eine Webseite irgendwo abrufen. Dann macht mein HTTP-Protokoll macht eine oder mehrere TCP-Verbindungen auf und das der TCP-Protokollmaschine schickt dann eben ein SYN-Paket los und sagt, meine Anfangssequenznummer ist sowieso. Und ich möchte jetzt sozusagen eine Verbindung aufmachen und der Server antwortet dann mit einem SYN plus ACK und gibt eben die entsprechenden Informationen zurück und dann kommt nochmal das dritte ACK, was eben sagt, okay, und das ist dann Drei-Wege-Handshake. Kleiner Exkurs, SYN-Flooding, vielleicht ein Begriff, da ist einfach der Klient, der will den Server ärgern und schickt ganz viele SYNs los. Und der Server, der muss sich ja merken, die ganzen Informationen, die im SYN schon drin standen. Und muss dafür Speicher reservieren und der Client schickt ganz viele SYNs los und der Server reserviert Speicher für jede Verbindung, die da kommen wird. Und irgendwann ist voll und macht's Boom und ist der Server weg. Und da hat man eben die SYN-Cookies erfunden, wo der Server sozusagen dieses Cookie mit seinem SYN-Akt zurückschickt und sich gar nichts merkt. Und sagt, okay, wenn du mit mir reden willst, dann musst du mit deinem dritten ACK, was du da als letztes schickst, mir diese Information wieder schicken. Und dann hat der Server alle Informationen wieder zurück und lässt die Verbindung zu. Diese SYN-Cookies haben aber auch einen kleinen Nachteil, wie wir vor einem Monat oder wann das war, bei Linux sehen konnten. wenn wir jetzt zum Beispiel eine Firewall uns hinstellen und es ist ein einfacher Paketfilter, die Firewall. Und da haben wir gesagt, filter mal alle SYN-Sachen weg. Dann bin ich ja sicher, kann ja keiner Verbindung zu mir aufbauen, kommen ja keine SYN-Pakete mehr durch und bin sicher, ja. Aber wenn jetzt der Klient raten kann, wie so ein SYN-Cookie aussah, dann kann er ja einfach das Acknowledgement losschicken mit diesen Daten, die eben über das SYN-ACK hätten kommen sollen. Und der Server, der hat sich ja vorher nichts gemerkt, der denkt, das ist ein valider Cookie und nimmt die Verbindung an und schon bin ich durch die Firewall gekommen. Und der Trick ist eben, dass man sich diese Cookies, dass man nicht raten kann, können darf, wie diese Cookies aufgebaut sind. Und das war aber leider bei Linux der Fall. Und deswegen hat SYN-Cookie auch einen Nachteil. Gut, Verbindungsabbau geht genauso. Klient schickt ein FIN-Paket und der Server sagt nochmal Acknowledgement. Das geht in beiden Richtungen. Ist eigentlich klar. Gut, kleine Einführung, ich hatte auch einen Artikel in der letzten Datenschleuder geschrieben, falls das jemand gelesen hat, wie das ganz prinzipiell geht. Also der Witz an paketvermittelnden Netzen im Gegensatz zum Telefonnetz ist, dass wir eben mit verschiedenen Paketen arbeiten oder Frames oder Segmenten oder wie auch immer das heißt und die können wir zwischenspeichern. Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein Telefongespräch aufmache, dann kann ich da nicht zwischenspeichern, sondern ich muss wirklich eine komplette Verbindung reservieren von Anfang bis Ende. Und bei paketvermittelten Netzen sagt man, okay, wir multiplexen mehrere Verbindungen aufeinander und wir lassen sogar ein paar mehr Verbindungen zu, als eigentlich, also wenn jetzt beispielsweise bei einer Telefonleitung da 50 Leute gleichzeitig drüber telefonieren könnten, dann kann man eben nur 50 Leute auf diese Leitung rauflassen, weil man nicht zwischenspeichern kann kurzfristig. Beim statistischen Multiplexing sagt man, wir lassen mehr als 50 Leute darauf, weil wir davon ausgehen, dass sie nicht die ganze Zeit reden sozusagen. Und wenn wir mal eine Überlast haben, dann tritt sie eben nur ab und zu mal auf und dann speichern wir eben die Daten so lange zwischen. Und das macht man eben mit Warteschlangen. Das geht eben nur in paketvermittelten Netzen. Und das ist eben das Grundprinzip des Internets, dass man eben diese Warteschlangen hat. Ja, heutzutage ausschließlich FIFO-Warteschlangen, das heißt First In, First Out. Das heißt, der Erste, der drin war, der wird auch als erstes bedient. Und wenn die Warteschlange voll ist, dann läuft sie hinten über. Das heißt, die Pakete gehen verloren. Wenn ein Paket verloren gegangen ist, dann kriegt der Empfänger das Paket natürlich nicht, schickt kein Acknowledgement zurück und irgendwann stellt TCP fest, durch einen Timer beispielsweise, dass das Paket offensichtlich nicht angekommen ist. Und sagt, oh ja, da muss eine Warteschlange überlaufen sein, das heißt, die Rate war zu hoch, ich reduziere sie. War anfangs ganz wunderbar, weil Kabelnetze, da gab es eigentlich kaum andere Gründe, warum Pakete verloren gehen könnten. Aber jetzt haben wir zum Beispiel WLAN oder andere Funknetze oder irgendwie sonst wie Funkstrecken, Satellitenstrecken beispielsweise, wo auch mal Pakete einfach dadurch verloren gehen können, dass irgendwie gerade die atmosphärischen Bedingungen schlecht waren oder sonst irgendwas mit der Übertragung nicht stimmte. Und dann natürlich TCP weiterhin denkt, das lag daran, dass ich zu schnell gesendet habe. Die Rate wird weiter runter geregelt und dann habe ich ganz, ganz schlechte Performance. Also das ist eigentlich das Grundprinzip und auch das Grundproblem von TCP. Ratenregelung basiert auf Paketverlusten. Das geht im Grunde durch zwei Algorithmen. Der erste heißt Slow Start. Ich schicke ein Paket los, bekomme irgendwann das Acknowledgement und vergrößere dann dieses Congestion Window. Das Congestion Window haben wir gesagt, ich darf so viele Pakete auf einmal losschicken, wie in dieses Fenster reinpassen. Fange immer mit 1 an, das heißt, ich darf nur ein Paket losschicken. Wenn das erste Acknowledgement ankommt, vergrößere ich das Fenster um 1, ich verschiebe es um 1, weil das erst, und dann darf ich zwei weitere Pakete, nämlich 2 und 3 losschicken. Die kommen an, ich bekomme die Bestätigung für 2 und 3. Hier habe ich das dargestellt durch ein sogenanntes Cumulative Acknowledgement, also das Akt 3 acknowledged implizit auch 2. Das heißt, das Congestion Window wird wieder um 2 vergrößert, für jedes Acknowledgement um 1 und wird verschoben. Und dann darf ich 4 Pakete losschicken und das Ding heißt interessanterweise Slow Start, ist aber in Wirklichkeit ein sehr schneller Start, weil wir hier exponentiell ansteigen. 1, 2, 4 mit 8, 16 und so weiter geht es weiter. Der Name Slow Start kommt daher, dass ich mit der Fenstergröße 1 anfange, aber ist im Grunde der schnellste Anstieg, den es gibt.
Ich könnte auch gleich mit Maximum starten.
mit der maximalen Größe starten.
Könnte man machen, wird aber nicht gemacht.
Eben deswegen. So.
Ja, deswegen gleich. Ja, also heißt eben Schluss halt, weil ich mit 1 anfange. Es gibt einige Implementierungen von TCP, die mit größer als 1 anfangen, aber es hat sich eben gezeigt, dass es nicht so schlau ist, weil man ja letztendlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es wäre ja eigentlich nur geraten, wo man anfangen sollte, dann kann man auch gleich bei 1 anfangen. Gut, komme ich über den sogenannten Slow Start Threshold, also eine bestimmte Größe, sagen wir 16, also ich habe jetzt 1, 2, 4, 8, 16, dann bin ich drüber, dann wechsle ich einen anderen Algorithmus, der heißt Congestion Avoidance. Und in diesem Algorithmus wird nur noch das Fenster nur noch um ein Segment vergrößert für die Bestätigung aller Segmente in diesem Fenster. In der Praxis werde ich also, wenn das Fenster groß ist, um ein Zehntel Segment pro Acknowledgement, 10 Segmente groß ist, werde ich um ein Zehntel Segment vergrößern je Acknowledgement und dann kriege ich einen linearen Anstieg. Ja, Paketverlust, ich reduziere die Senderate, beim Slow Start wieder zurück auf ein Segment, beim Congestion Avoidance Fall auf die Hälfte. Hat man also gesagt, wir sind ein bisschen, wir gehen nicht ganz runter auf 1. Bei dem ursprünglichen TCP Tahoe Old war es so, dass immer auf die 1 zurückgegangen wurde und dann hat man eben erst angefangen, das so zu verändern, dass man halbiert. Der Gedanke war natürlich klar, im Slow Start verdoppel ich sozusagen mit jeder Umlaufzeit mein Fenster, also halbiere ich, dann habe ich wieder die richtige Stelle erwischt. Hier ist so ein Bild, wie das so zumindest theoretisch aussieht. Wir sehen den exponentiellen Anstieg am Anfang, dann komme ich über den Slow Start Algorithmus hier mit Schwelle über die Slow Start Threshold hier mit Schwelle bezeichnet und danach habe ich einen linearen Anstieg. Ich verliere ein Paket an einer Stelle, gehe hier, das ist also wie gesagt der ursprüngliche Algorithmus, gehe ich wieder runter auf ein Segment. Gleichzeitig setze ich den Slow Start Threshold neu, nämlich an die Hälfte von da, wo ich war, und habe dann entsprechend früher meinen linearen Anstieg wieder. Dieses Bild ist entnommen aus Tannenbaum, ein Buch über Computernetzwerke, eigentlich eine gute Einführung über alles. Also die gehen nicht nur auf TCP/IP ein, sondern auf ziemlich viel. In der Praxis ist das nicht ganz so linear. Ich habe hier so ein Bild. Am Anfang sieht man eben genau dieses Verhalten. Ich gehe sozusagen exponentiell hoch, komme dann runter, wieder auf 1, gehe dann wieder exponentiell hoch und habe dann irgendwann diesen Slow Start Threshold überschritten. Und dann da kommt der lineare Anstieg, der ist in Wirklichkeit nicht ganz linear, weil die Warteschlangen im Schnitt länger werden und dadurch wird die Umlaufzeit länger. Die Umlaufzeit ist die Zeit, die vergeht von dem Moment, wo ich ein Paket losschicke, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Acknowledgement empfange. Die wird ein bisschen größer und TCP vergrößert sein Fenster ja sozusagen einmal pro Umlaufzeit und da die Umlaufzeit zunimmt, ist der Anstieg degressiv. Und das ist sehr blöd, weil man natürlich versucht, dieses Verhalten zu modellieren, wenn man irgendwie sich was vorhersagen will und linear modelliert sich es einfach deutlich einfacher als so. Wichtig ist, dass man es mal gehört hat, das ist ein sogenannter Additive Increase Multiplicative Decrease Algorithmus, also linearer Anstieg und multiplikativer Abstieg sozusagen, also durch 2. Das wird deswegen immer so häufig betont, weil das stabil ist. Was man sich für Algorithmen immer ausdenkt, ist ja immer die Frage, ist das Ganze auch stabil oder kann mir das irgendwo hinweglaufen? Und bei IMD ist eben der große Vorteil, das ist stabil. Aber wie man sieht, an diesem Sägezahn nicht besonders effizient. Ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich die Kapazität genau der Leitung genau irgendwo einen Tick unter den oberen Zacken sein dürfte, kann man schlecht zeigen, Laserpointer, dann habe ich ja etwa 30% verschenkt von meiner Bandbreite. Hier ist ein praktisches Bild aus einer Simulation. Hier sieht man eben so eine Warteschlange, den Füllstand und man sieht eben, dass die Warteschlange erstmal kräftig vollgefüllt wird, bis sie irgendwann voll ist. Dann senken die TCP-Sender ihre Rate, das heißt, die Warteschlange wird plötzlich wieder leer. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und dann wird es wieder voll, dann gibt es wieder Paketverluste, dann reduzieren wir alle TCP-Sender ihre Rate, dann wird es wieder runter, da sieht man schon ein ganz großes Problem, das nennt sich Global Synchronization Problem. Die Quellen senden, werden alle gleichzeitig ihre Raten erhöhen und alle gleichzeitig bei Paketverlust wie ihre Rate senken und deswegen haben wir auch hier einen sehr ineffektiven Vorgang. Gut, Loss Detection und Retransmission, bisher habe ich erwähnt durch einen Timer. Ein Paket Acknowledgement kommt nach einer bestimmten Zeit nicht, also gehen wir davon aus, es wurde verloren. Das ist der sogenannte Retransmission Timeout Timer. Der wird immer dann gestartet, wenn ich entweder das erste Paket losschicke oder wenn ich ein Acknowledgement bekomme und ein Paket noch unterwegs ist. Es gibt nur einen Timer. Wenn man Literatur liest, steht da häufig, ja, jedes einzelne Paket wird getimed. Muss man sich vorstellen, dass man jetzt, was weiß ich, 32.000 Pakete losgeschickt hat, dann hat man 32.000 Timer gestartet. Das macht kein Computer gerne. Deswegen macht man diesen vereinfachten Algorithmus, wo man eben sagt, ich starte nur einen Timer und der wird dann eben wieder jedes Mal neu gestartet, wenn ich ein Acknowledgement bekomme. Ja, da gibt's auch noch eine bestimmte Formel, wie man jetzt diesen Timeout berechnen soll. Ab wann ist denn eigentlich jetzt ein Paket zu lange unterwegs? Und dann sagt man so als Pi mal Daumen-Formel natürlich die durchschnittliche Umlaufzeit, Raumtritt-Time, plus einen gewissen Sicherheitsfaktor, der letztendlich die vierfache Standardabweichung der Messung ist. Zweites großes Problem bei TCP ist die Genauigkeit dieses Retransmission-Timers ist 500 Millisekunden. Und wenn wir überlegen, dass wir vielleicht so normalerweise eine Umlaufzeit von vielleicht 100 Millisekunden haben, dann ist der Timer einfach furchtbar ungenau. Und das wird eben noch schlimmer, dadurch, dass ich eben diesen vereinfachten Timer habe, den einfachen, den ich immer nur dann starte, wenn ich ein Acknowledgement wiederbekomme. Hier sehen wir ein Bild, der linke rote Pfeil, der zeigt den Zeitpunkt, wenn ich eigentlich theoretisch den Timer hätte starten müssen, nämlich dann, wenn ich das Paket losschicke, das zweite Paket. Ich starte ihn aber erst dann, wenn ich das Acknowledgement vom ersten Paket bekomme. Das zweite Paket geht verloren. Ich muss also vom ersten Acknowledgement bis zum Ablauf des Retransmission-Timers warten. Und das kann locker eine Sekunde sein, nachdem ich das Paket losgeschickt habe. Und wenn das häufiger vorkommt, dann ist das also eine ganz, ganz schlechte Datenrate, die dabei rauskommt. Also hat man sich überlegt, wie kann man es besser machen? Und hat den sogenannten Fast Retransmit-Algorithmus entwickelt. Da hat man gesagt, wenn der Empfänger jetzt weitere Segmente bekommt, also ich schicke meinetwegen 5 Pakete los, der Empfänger kriegt aber nur 1, 3, 4 und 5, dann wiederholt er die Bestätigung für das zuletzt korrekt in der richtigen Reihenfolge ohne Lücke empfangene Paket. Also das erste Paket wird ganz normal bestätigt, dann kommt das zweite nicht an, dann kommt das dritte an, dann wird das erste wieder bestätigt, dann kommt das vierte an, wird das erste wieder bestätigt, kommt das fünfte an, wird das erste wieder bestätigt. Dann habe ich also 3 doppelte Bestätigungen, sogenannte Duplicate Acknowledgements. Und dann sagt der Sender, oh, da muss offensichtlich die 2 verloren gegangen sein. Und das geht viel, viel schneller, als auf den Timer zu warten und nennt sich Fast Retransmit. Wir sehen schon 2 grundlegende Probleme. Erstens, das Ganze funktioniert nur dann, wenn ich nur ein Paket verliere. Wenn ich mehrere Pakete verliere, dann weiß er zwar, dass das zweite Segment verloren gegangen ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch das 6. verloren hätte, weiß er das erst dann, wenn er wieder anfängt zu senden. Das heißt, irgendwann kommt dann doch wieder ein Timeout. Zweites Problem ist, mein Überlastungsfenster, dieses Congestion Window, das muss natürlich schon die Größe 5 haben, damit ich überhaupt 3 doppelte Bestätigungen bekommen kann, wenn ein Paket verloren geht. Und das ist auch nicht immer der Fall. Also gerade wenn sowieso dieses Netz schon so überlastet ist, dass ich mit kleinen Fenstern arbeite, dann funktioniert dieser Algorithmus auch nicht mehr. Und dann ist die Verbindung wieder ganz schlecht. Ja, zu Fast Retransmit gehört ein weiterer Algorithmus, der heißt Fast Recovery. Der wurde in TCP Reno im Jahre 1997 eingeführt. Da einmal diese Bestätigungen, die ich eben gesagt hatte, die zeigen ihm an, dass es einen Paketverlust gegeben hat. Aber was jetzt eben der große Unterschied ist, ist, dass er sagt, ja, für diese 3 Pakete, doppelten Pakete, die ich bekommen habe, habe ich mein Überlastungsfenster ja nicht verändert. Aber eigentlich haben diese Pakete ja schon das Netzwerk verlassen. Also sage ich beim Fast Recovery, mache ich eine künstliche Aufblähung des Fensters und sage, für jedes Paket, für jedes doppelte Acknowledgement muss ja ein Paket das Netz verlassen haben, sonst wäre kein weiteres Acknowledgement generiert worden. Also kann ich wieder ein Paket einspeisen in das Netz. Und dadurch kann ich ganz, ganz schnell die verloren gegangenen Pakete nachreichen. Ja, ist alles bestätigt worden, wird das Fenster natürlich, diese künstliche Aufblähung wird dann wieder zurückgenommen. Gut, nochmal zu den Varianten. TCP Tahoe 89, das ist die etwas neuere Variante. Ich hatte eben schon Tahoe Old genannt, die hatte noch kein Fast Retransmit. Die TCP Tahoe hat eben Slow Start Algorithmus, Congestion Avoidance und den Fast Retransmit. Ist in den RFCs definiert. 97 kam Rhino dazu mit dem Fast Recovery und einem etwas intelligenteren Fast Retransmit. Da wird eben noch geraten, welche Segmente wahrscheinlich nicht angekommen sind. Das wird weiter verbessert in New Rhino 1999. Da gibt es eben diese sogenannten Partial Acknowledgements. Letztendlich hat man schon mehr Informationen, wenn man diese doppelten Bestätigungen bekommt, als man ursprünglich sozusagen gedacht hat. Und man schickt auf gut Glück das, was man rät, was fehlt, nach. Funktioniert nicht immer, aber wird eigentlich jetzt standardmäßig verwendet. Also Linux verwendet New Rhino. Windows ist immer ein bisschen hinterher, aber letztendlich ist New Rhino jetzt das gängigste, was es gibt. Dann gibt es noch die sogenannte Selective Acknowledgement Option, 1996 dazu geführt. Übrigens ein Punkt, wo man dieses Options-Feld benutzt. Ja. Ist der Vortrag der nächste nicht erst um 4? Ja. Naja, wir haben später angefangen. Ja, okay. Ja, gut. Gut, da wird ganz explizit gesagt, was fehlte, was angekommen ist, explizit gesagt, welche Segmente sind angekommen, wirklich nach dem Motto 1, 3, 4 und 5 sind angekommen, dann weiß der Sender natürlich ganz klar, was gefehlt hat und müssen beide Seiten unterstützen, das große Problem. Also ein TCP New Rhino Sender kann auch wunderbar mit einem TCP Tahoe Empfänger zusammenarbeiten, funktioniert wunderbar. Bei TCP SAC funktioniert das nicht, da müssen beide unterstützen. Ist aber ein bisschen gemein, weil viele lügen drüber. Die sagen, wir verstehen Selective Acknowledgements, tun sie aber doch nicht. Und eigentlich ein ganz interessanter Fall, dass da so viele lügen. Weiß gar nicht, was der Grund dafür ist, aber muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn irgendwie ein Empfänger oder ein Server sagt, er würde das verstehen. Dann gibt es noch eine TCP-Variante, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber auch recht wichtig ist. Das ist TCP Vegas. Ist leider nicht in irgendeinem RFC beschrieben. Der funktioniert ganz anders, der hat nicht mehr diesen Additive Increase Multiplicative Decrease Algorithmus, sondern regelt die Rate anhand der Roundtrip Time. Wir haben ja gesagt, wenn die Roundtrip Time wird größer, wenn die Warteschlangen so langsam voll werden, also kann ich ja die Roundtrip Time dafür auch nehmen, um sozusagen zu messen, wie voll diese Warteschlangen jetzt wahrscheinlich sind. Und wenn die Warteschlangen eher voll sind, dann ist das Netz eher überlastet, also muss ich die Rate reduzieren. Dann kann ich wunderbar effizient arbeiten, kann ich wunderbar die Kapazität voll ausnutzen, habe keinen Sägezahn mehr. Das Problem ist, dass ich dazu wissen muss, wie denn die minimale Roundtrip-Time ist, also ohne gefüllte Warteschlangen. Das weiß ich natürlich nicht immer. In der Praxis wird das so gemacht, dass immer die kleinste gemessene Roundtrip-Time als die theoretisch kleinste angenommen wird. Hat das Problem, wenn man zum Beispiel die Route verändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erst eine schnelle Verbindung hatte und dann sagt ein Router, oh, jetzt schicke ich das alles mal woanders längs, was viel länger dauert, dann ist meine minimale Roundtrip-Time völlig falsch und dann versagt dieser Algorithmus. Zweite Problem ist, wenn ich das mische. Ich habe ja eben gezeigt, dass die alten TCP-Varianten Tau und Rhino versuchen, die Warteschlangen voll zu machen, bis es einen Paketverlust gibt. TCP Vegas versucht, die Warteschlangen möglichst klein zu halten. Ist ganz klar, was passieren wird. TCP Vegas wird sagen, oh, ich muss weniger senden, weniger senden, weniger senden. Und die anderen sagen, hoch, ich muss die Warteschlange voll machen. Und wer TCP Vegas verwendet, hat zwar den besten Algorithmus, aber wird schlichtweg verlieren gegenüber den anderen, die es nicht tun. Hier mal so ein kleines Durchsatzbeispiel. Hier sieht man bei einzelnen Paketverlusten TCP Tahoe. Was noch nicht diese intelligenten Recovery-Algorithmen hat, kommt mit allem mehr oder weniger gut oder schlecht zurecht, 45% Durchsatz, der Rest ist sozusagen verloren. TCP Rhino ist da schon besser, 55%, aber wenn es mehrfache Verluste gab, 2 Segmente, 3 Segmente oder 4 Segmente, sieht man, wie radikal schlecht TCP Rhino auf einmal wird. New Rhino verbessert das wieder durch dieses Raten, was verloren gegangen ist mit diesem Partial X. Und TCP SAC hat natürlich dadurch, dass explizit gesagt wurde, was fehlt, die besten Werte, das ist ganz klar. Aber was man hier aus diesem Bild schön sehen kann, ist, dass TCP Rhino eigentlich das Schlechteste ist. Und Windows. Kleines Beispiel, was verwendet Tahoe, eBay.com. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, das ist aus dem letzten Jahr, diese Folie. Also irgendwie die älteste Variante von TCP, die es überhaupt gibt, wird bei eBay verwendet. Und bei Microsoft mit der SAC-Option. Ja, und New Reno ist bei Netscape und sogar mit SAC-Option bei AOL. Und hier sieht man eben, dass 41% der Server im Internet diese SAC-Option zumindest vorgeben zu kennen. Das ist also diese Werte, ob mit SAC oder ohne, ist, ich sage, dass ich es kann, es ist nicht getestet, ob sie es wirklich kennen. Gut, kleine neue Entwicklung. Die letzten 3 Jahre, oder ja, geht schon ein bisschen weiter hinaus, aber in den letzten 3 Jahren wurde es wirklich auch relevant für den Anwender, ist, dass man davon weg will, dass man Paketverluste braucht, um irgendwie zu erkennen, ob ein Netz nun voll ist oder nicht. Und da hat man jetzt gesagt, gut, also mit TCP Vegas ging es nicht, also machen wir jetzt Folgendes. Wir benutzen ein Bit im Paket und das Bit wird gesetzt, wenn sozusagen die Warteschlange fast voll ist. Das macht man zum Beispiel im Zusammenhang mit den Random Early Detection Gateways und der Explicit Congestion Notification. Wer Kernel 2.4 bei Linux mal eingesetzt hatte, wird darüber gestolpert sein. Explicit Congestion Notification ist genau das, dass der Sender sagt, du brauchst meine Pakete nicht wegzuwerfen, um mir zu sagen, dass ich meine Rate reduzieren soll, setze einfach das Bit. Und der Router, der muss dann eben natürlich entsprechend eine Warteschlange haben, die das machen kann, und das ist eben dieses Red. Da habe ich 2 Thresholds, 2 Schwellen. Die eine ist der Minimum Threshold, die andere ist die Maximum Threshold. Wenn die Warteschlange, der mittlere Füllstand unter dem Minimum Threshold ist, dann lasse ich die Pakete ganz normal durch, wie bei FIFO. Wenn ich über dem maximalen Threshold bin, dann schmeiße ich sie alle weg oder ich markiere sie alle. Und da in dazwischen mache ich das irgendwie statistisch. Das heißt, ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die steigt an. Und je voller die Warteschlange ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Paket markiere. Und auf die Art und Weise kann ich schon Pakete markieren, weit bevor die Warteschlange übergelaufen ist. Dieses Verfahren wird, wie gesagt, gerade umgesetzt. RED wurde schon lange, lange in Cisco-Routern implementiert. ECN jetzt im Kernel 2.4 drin, Windows kann es noch nicht. Aber ein ganz grundsätzliches Problem ist immer noch da. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt 2 Quellen in einem 100 Mbit-Netz und die senden beide mit 50 Mbit. Und dann wirft das Gateway oder der Router wirft ein Paket weg. Dann wird einer der beiden Quellen die Rate halbieren, haben wir eben gehabt. Dann kommen da also insgesamt 75 Megabit raus. Also ein ganz schön krasser Unterschied. Habe ich aber 100 Quellen, die alle mit einem Megabit senden und ich werfe ein Paket weg, dann halbiert eine der Quellen ihre Rate, dann haben wir statt 100 Mbit 99,5. Dann sehen wir also ein ganz grundsätzliches Problem, wo auch alle gerade dran arbeiten, wie man das denn reparieren könnte, dass die Signale unterschiedliche Bedeutung haben könnten. Das führt mich auf eine neue Entwicklung, an der ich persönlich arbeite. Die nennt sich Congestion Pricing. So neu ist sie nicht. Sie ist 95 eigentlich erstmalig im großen Stil erwähnt worden. Prinzip ist im Grunde das, dass man sagt, ich habe einen gewissen Nutzen, wenn ich einen mit einer gewissen Rate senden kann. Und der Nutzen wird umso höher die Rate ist, aber nicht linear, sondern degressiv. Und was wir wollen ist, wir wollen den Nutzen von allen Teilnehmern im Netz optimieren. Wenn ich jetzt also sozusagen der allwissende Mensch bin und ich weiß jetzt alles im Netz, ich weiß alle Füllstände in den einzelnen Routern, ich weiß alles, was die Quellen wollen, dann kann ich dieses Problem lösen. Das weiß man nun leider nicht. Also ist der Witz an dieser Theorie Congestion Pricing, dass man das globale Optimisierungsproblem in lokale Probleme zerlegen kann, wo jede Quelle sozusagen ein eigenes Problem löst, nämlich den eigenen Nutzen optimiert. Allerdings dazu sogenannte Congestion Prices bekommt. Das sind Kosten, die umso höher sind, je höher eben das Netz belastet ist. Und die Preise haben eben nicht direkt was zu tun mit irgendwie Warteschlangenverlusten oder sowas, können also entsprechend entkoppelt davon steigen, haben wir das vorher genannte Problem mitgelöst. Und es gibt eben verschiedene Ansätze. Zum Beispiel wird überlegt, dass man diese Preise tatsächlich zur Tarifierung benutzt. Also Flatrate finden wir Anwender alle ganz schön, aber finden die Provider gar nicht schön, weil Flatrate leider überhaupt nicht verhindern kann, dass Leute das Netz zu Müllen sozusagen oder senden, wie sie lustig sind. Und die einzige Art und Weise, wie man das wirklich steuert, denken zumindest viele, ist Geld. Und ich meine, es hindert ja auch keinen. Ich meine, Linux liegt komplett im Source Code vor, sich seinen eigenen TCP-Stack zu schreiben, der einfach sich mal nicht dran hält, die Rate zu reduzieren. Und auch heute haben wir schon das Problem, dass das jeder machen könnte. Und es gibt sogar kommerzielle Programme, die das tun. Und einfach letztendlich auf Kosten anderer das machen. Und deswegen wollen die Provider davon natürlich weg. Und da ist eben die Überlegung, dass man diese Theorie des Congestion Pricings tatsächlich zur Tarifierung benutzt. Gut, das war ein kleiner Überblick. Da ist eine Frage.
Ich bin ein bisschen irritiert wegen dieses, also wo soll denn das Geld dann hinfließen? Also wer kassiert das denn ab? Die Provider selber dann?
Ja, das und, ist...
ich meine, was würden die denn dafür gewährleisten wollen, dass sie das abkassieren?
Ja, das ist tatsächlich eigentlich der Hauptkritikpunkt. Letztendlich sind ja diese Preise besonders hoch, wenn das Netz besonders belastet ist. Und dann sagt man sich natürlich als Anwender, jetzt ist das Netz voll belastet, also schlechter Service und jetzt soll ich noch besonders viel dafür bezahlen. Ja, also im Grunde ist das ganz klar ein Punkt, wo man sagt, ja, funktioniert so nicht. Also ich habe auch gesagt, ich würde die Preise mehr virtuell ansehen, dass also nicht tatsächlich bezahlt wird, also jetzt mit echtem Geld, sondern dass einfach der Algorithmus diese Preise dazu benutzt, eine Rate einzustellen. Aber letztendlich, dass jetzt keine monetären Konsequenzen hat. Aber man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass man ein bestimmtes Budget hat. Also dass man zum Beispiel sagt, man bekommt jetzt mit seiner Flatrate, die man hat, bekommt man ein bestimmtes Budget an diesen Congestion Prices. Und wenn ich dieses Budget verbraucht habe, dann ist einfach für den Rest des Monats erstmal vorbei. Oder ich darf nachzahlen, irgendwie eine gewisse Strafsumme oder sowas. Also sowas könnte man sich überlegen noch, dass man sowas macht.
Gibt es denn Überlegungen dahingehend? Also Provider sind ja letztlich nur die Anbieter für Endverbraucherinnen halt, was Netz angeht halt. Aber das Netz selber ist ja ausgebaut worden aus Steuergeldern halt. Also es ist ja nichts, was die vorfinanziert haben oder was irgendwelche Unternehmen oder Privatpersonen vorfinanziert haben, sondern das ist ja über Wissenschaftsbetrieb und Ähnliches auf- und ausgebaut worden halt. Und da müsste man dann ja sagen, okay, die Gelder fließen zurück halt und werden dann entweder direkt für den weiteren Ausbau verwendet oder aber für andere soziale Maßnahmen.
Naja, also es ist ja so, dass es ja ganz so korrekt nicht ist. Natürlich sind die Protokolle und die Technik im wissenschaftlichen Betrieb entwickelt worden, aber letztendlich hat natürlich die Telekom die Router selber bezahlt und auch die Kabel im Boden oder jeder andere Provider.
Ja, das war ja immer eine Bundesbehörde, die auch über.
Ja, also Telekom ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir D2 oder so.
Nehmen wir zum Beispiel einfach mal WorldCom, den ein nicht unerheblicher Anteil des Internet-Backbones gehört, den haben die schlicht und ergreifend mit eigenem Geld bezahlt. Und das ist mit den anderen...
Aber WorldCom sitzt in den USA, oder nicht?
Ja.
Ja, alles klar.
Das ist mit den...
Ja,
Also mit den anderen Carriers ähnlich.
So genau ausdifferenzieren. Das ist schon so, also anscheinend gibt es doch Unternehmen, die einen Teil bezahlt haben, aber es ist trotzdem so, dass ein Großteil dessen auch aus Steuergeldern ganz einfach finanziert worden ist.
Also Steuergelder.
Das ist anscheinend länderspezifisch dann nochmal direkt abhängig, wer was finanziert hat da.
Ja.
Also ich meine, wäre vielleicht nochmal spannend, das auch mal genau zu machen, wer was da eigentlich wie mit aufgebaut hat. Aber das war nicht das eigentliche Thema in Bezug auf, wie gehen die sozialen Kosten denn wieder zurück? Oder ist da überhaupt eine Diskussion überlegt?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, natürlich wäre dann eigentlich schon das so, dass der Provider das Geld, was er dadurch einnimmt, dazu verwenden müsste, das zu beseitigen. Aber das machen die im Grunde eh. Also man hat dieses Problem der Überlastabwehr noch nicht so richtig im Griff. Selbst mit dem elastischen Verkehr wie TCP ist es so, dass immer noch vorkommen kann, dass das Netz überlastet ist. Das kennt ja jeder, wenn er irgendwie versucht, eine Webseite aufzurufen und dann steht der Connection stalled oder sowas. Letztendlich gibt es einmal den theoretischen Ansatz, der sagt, wir brauchen auch eine Call Admission Control für zum Beispiel Webbrowsen. Ja, das dann einfach vorbei, gassenbesetzt kommt. Beim HTTP ist das in der Praxis sehr schwierig zu machen, weil sowas kann ja eigentlich auf der Netzseite nur auf TCP-Ebene passieren. Aber so eine HTTP-Verbindung, die baut mehrere TCP-Verbindungen auf, zum Beispiel für die Bilder. Und irgendwie eine Call-Admission-Control, die irgendwie bei 3 Bildern Nein sagt, aber bei dem Rest der Seite ja, aber die wichtigste Information wieder Nein oder so ähnlich, die führt dazu, dass alles nichts taugt. Letztendlich brauchen wir etwas, was eben die gesamte Browsing-Session Ja oder Nein sagt. Und das gibt's eben nicht, und da sind eben die Wissenschaftler gerade dabei, sich da was Schlaues zu überlegen. Aber das grundsätzliche Problem bekommt man eigentlich wirklich nur mit einer Call-Admission-Control in Griff, wie es zum Beispiel bei ATM gemacht wird oder sowas. Da gibt's dann bestimmte Abkommen, dann darf man eben nicht mehr machen, und wenn man mehr sendet, dann ist vorbei. Oder man muss reservieren vorher oder solche Dinge. Und heutzutage wird es durch Overprovisioning gelöst. Overprovisioning heißt es, ich stelle einfach das Fetteste dahin und hoffe, dass es irgendwie nicht voll ausgenutzt wird. Das heißt, ich fahre mein Netz vielleicht bei einer Auslastung von 70%, dann kann ich auch mal kurz überlasten, akzeptieren. Man sagt irgendwie, da das Netz sowieso irgendwie komplett, ich weiß nicht, was ist, alle 12 Monate oder was ist das? Wie häufig tauschen die ihr Netzkomponenten aus?
Ungefähr, ja.
Irgendwie sowas, alle 12 Monate die Netzkomponenten ausgetauscht werden, bedeutet das Overprovisioning letztendlich das Vorziehen einer Investition um 3 Monate oder so. Da muss man mal Provider fragen, die wissen das genau, was das finanziell bedeutet. Und deswegen ist es einfach das Einfachste, was man macht. Man überdimensioniert sein Netz einfach. Und wenn es dann irgendwie zu klein geworden ist, dann wechselt man wieder alles aus. Das ist nicht wissenschaftlich, aber es ist im Moment die einzige Art und Weise, wie es funktioniert und warum das Internet überhaupt noch geht.
Gut, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir haben noch mit maximal 15 Minuten und noch 11 Folien.
Ja, ja. Eine pro Minute.
Genau.
Das sind 4 Fragen.
Ja, also wie eben auch schon mal angefragt war, es gibt ein System namens DNS, Domain Name System, das dafür sorgt, dass man sich nicht kryptische 4 Bytes lange Nummern merken muss, was Menschen erfahrungsgemäß eher schwer fällt, sondern diese weltweit verteilte Datenbank anfragen können, die eben einfacher merkbare Adressen wie www.ccc.de oder so statt eben irgendeine Nummer. Ja, dass man die verwenden kann. Weltweit verteilte Datenbank. Funktioniert erstaunlich gut. Irgendwie komische Fragen dran. Komische Zeichen drin. Naja, jedenfalls sind die Namen hierarchisch organisiert. Im Gegensatz zu den IP-Adressen sozusagen von hinten aufzulösen. Die höchste Level, Top-Level-Domain. Da gibt es einmal die 6 großen, com, org, edu und co. Jetzt inzwischen auch noch ein paar mehr. Oder die Länderdomains, wie zum Beispiel .de. Wenn man das auflösen will, fängt man hinten an, fragt mal den globalen Name oder einen der Root-Name-Server, gibt ungefähr 10 Stück. Die fragt man nach, wer ist eigentlich für .de zuständig, kriegt eine Antwort, dann fragt man die nach, im nächsten Teil, bla.de, kriegt eine Antwort. Und irgendwann hat man sich so weit vorgehangelt, bis man eine IP-Adresse bekommen hat. Die meisten Anwendungen des Internets, wir sind ja inzwischen auf Layer 5 angekommen, basieren auf TCP. Verbindungsorientiert, vergleichbar Telefongespräch und nicht auf der Postkartentechnologie UDP. Auf UDP haben wir NFS, DNS und diverse Videoanwendungen, die einfach, weil UDP im Prinzip, wenn man auch mal Paketverluste in Kauf nehmen kann, beziehungsweise das auf der Anwendungsebene abfackelt, weil weniger zu tun ist unterwegs, kann es performanter sein als TCP. Man muss dann aber seine Ratenregelung und so weiter auf Anwendungsebene machen, was sich bei Videostreams als typisches Beispiel sehr gut machen lässt. Ich kann bei einem Videostream auf Anwendungsebene sagen, ich verliere hier Pakete, dann sollte ich mal die Bildauflösung reduzieren und damit die Anzahl der Pakete, die ich schicken muss, reduzieren. Das kann ich nur auf Anwendungsebene sinnvoll tun. TCP könnte das nicht wissen, ob ich jetzt sagen kann, ich reduziere die Bildauflösung, sprich ich setze einen anderen Codec ein, als Beispiel, nicht? Oder ich sende weniger Frames pro Sekunde. Da kriegt das Netzwerk auf Layer 3, weiß ich nicht, ob das in jedem Datenpaket da wirklich ein Videoframe drin ist oder was auch immer. UDP, klar, NFS als netzwerkverteiltes System, ähnlich wie Microsofts SMB-Protokoll. NFS ist ziemlich langsam, andererseits ist es stabil. Aufgrund der Tatsache, dass das Protokoll stateless ist, kann ich einen NFS-Server bei bestehender Client-Verbindung abschalten, auseinanderbauen, siebenmal ums Haus tragen, wieder zusammenschrauben und wieder ans Netz hängen. Und der Client hat es im Prinzip nicht gemerkt. Der Client hat zwar gemerkt, dass so lange zwischendurch der Server nicht verfügbar war, aber es gibt keine Verbindung, die auf- und wieder abzubauen wäre. Der Client kann zwischendurch Dateien offen gehabt haben. NFS Version 2 kann aber aus Performancegründen auch TCP verwenden. Die andere ganz große, wichtige UDP-Anwendung ist DNS. Typischer DNS-Anfrage ist ein UDP-Paket hin. Sag mal, wer ist eigentlich www.ccc.de und ein UDP zurück, Antwort. So. Das ist auch was, was sich für UDP anbietet, weil entweder hat der Server innerhalb von einer sinnvollen Zeit geantwortet oder nicht. Und wenn er nicht geantwortet hat, dann probiere ich es entweder nochmal oder ich probiere gleich einen anderen. So. Noch mehr TCP-Anwendungen. Typische, klassische Telnet. SSH ist dasselbe mit Verschlüsselung. FTP, HTTP. Elektronische Mail mit SMTP und POP3 und so weiter.
Also zu Telnet sollte man noch sagen, wer das hier vor Ort verwendet, der ist selber schuld.
Es gibt hier mehrere Protokolle, die hier angeschrieben sind, die man besser auf diesen, in diesen Hallen besser nicht anwenden sollte. Das sind alle die, die Passwörter im Klartext durch die Gegend schicken. Ganz klarer Fall, Telnet, FTP, POP3.
Ja, und auch SMTP ist ja schön, es gibt so ein schönes Tool, das heißt MailSnav, also wer seine Mails hier sozusagen verschickt an einen externen SMTP-Server, unverschlüsselt, der liefert sie auch allen frei Haus. Also es passiert jedes Jahr wieder. Wir hatten letztes Jahr einen schönen Beamer stehen irgendwo, da haben wir die ganzen POP3-Passwörter angezeigt. Und Leute haben es alle trotzdem nicht gemerkt, oder? Keine Ahnung.
So. Und in kürzester Form was zum Thema Angriffspunkte auf die IP-Protokollfamilie. Kann man mal zerlegen in Denial of Service, heißt, berechtigte Benutzer können nicht arbeiten, weil irgendwas im Netz nicht geht. Ich kann Daten ausspähen, indem ich einfach nur mitlese. Dagegen hilft aus den von Sebastian erst genannten Gründen auch ein Switch nicht wirklich. Wenn ich einen Switch mit ARP-Spoofing so voll mache, dass er als Hub arbeitet, dann kriegt das ein Administrator eventuell mit, weil sich diverse erzürnte User bei ihm melden und sagen, das Netz ist aber wieder schweinelangsam, du mach mal was. Aber dann ist es natürlich schon zu spät, ich habe erstmal ausspähen können. Verfälschen von Daten unterwegs. Ich nehme ein Datenpaket, ändere es und schicke es weiter. Fieser Fall wäre irgendwelche Electronic Banking Transaktionen. Andererseits, wenn ich eine Mail vom Chef an einen Mitarbeiter von einer Belobigung in eine Kündigung ändere zum Beispiel, dann sind wahrscheinlich die Betroffenen auch nicht wirklich erfreut. Ich kann aktiv in Netzknoten eingreifen. Entweder sind das Rechner oder ich kann auch einfach Router so verwirren, dass sie interessante Sachen machen. Obwohl die Router in der Regel einigermaßen brauchbar administriert sind, bei Servern ist das öfters nicht der Fall. Ja, IP-Spoofing heißt, ich schicke Datenpakete durch die Gegend mit einer Adresse, Absenderadresse, die nicht meine wirkliche ist. Führt natürlich dazu, dass ich keine Antworten kriegen kann, aber unter Umständen bin ich gar nicht daran interessiert, Antworten zu kriegen. Zum Beispiel bei E-Mail, das SMTP-Protokoll ist hinreichend trivial, dass ich die Antworten nicht wirklich brauche. Ich kann also eine E-Mail wunderbar schicken, die dann von president@weißhaus.gov kommt und meinen Chef zu ehrfürchtigem Staunen zu ermuntern. Oder solche Geschichten. Oder eben, ich kann 100.000 Leuten schicken, Mail mit Werbung für Penisverlängerung oder was weiß ich. Naja. Dann Denial of Service Möglichkeiten sind zum Beispiel die ganz simple, brutale und zu sagen, ich schicke einfach so viele Pakete, dass ich die Anbindung des Rechners am anderen Ende einfach platt mache. Einfach überfluten. Wenn ich selber eine schnelle Anbindung habe und das Opfer eine langsame, dann geht das. Ich kann so fiese Dinger machen wie Ping mit zu großen Paketen. Das gab da einige TCP-IP-Implementationen, speziell aus Redmond, die dagegen sehr anfällig waren. Auch mit illegalen Fragmenten, so also überlappende Fragmente oder so, wurde auch sehr beliebt. Da reagierten diese Geräte dann gelegentlich so mit interessanten blauen Bildschirmen. Oder was Sebastian schon angesprochen hat, Synflooding. Ich fange einfach an, ganz viele Verbindungen aufzubauen. Der Rechner am anderen Ende muss sich das merken und hat irgendwann keine Ressourcen mehr, um sich den ganzen Kram zu merken. Das beruht meistens auf Fehlern in der IP-Implementierung des angegriffenen Systems. Nicht alle Denial-of-Services-Angriffe beruhen darauf, aber doch viele. Eine andere Geschichte ist ein Distributed Denial-of-Service. Das ist einfach die Variante Floodping, die ich aber nicht von einem Rechner aus mache, sondern von gar vielen Rechnern, die ich vorher durch geeignete Maßnahmen unter meine Gewalt gebracht habe. Irgendwelche netten kleinen Windows-Trojaner bieten sich dafür an, sind dafür auch in der Vergangenheit intensiv genutzt worden, um eben zum Beispiel, dass dann auf eine bestimmte Zeit hin Hunderttausende von kompromittierten Rechnern einfach Amazon versucht haben anzugreifen. Wenn man einfach genug davon nimmt, dann hat ein Administrator richtig viel Mühe, das alles abzublocken. Ich kann im LAN speziell oder sehr gern auch im Wireless LAN, weil wir ja, wie wir ja alle wissen, ist die WEP-Verschlüsselung nicht wirklich eine Verschlüsselung, sondern bestenfalls ein schwacher Versuch einer Verschleierung. Bei Ethernet ist das natürlich einfach, weil ich an das Kabel in der Regel irgendwie rankomme. Da gibt es sehr schöne Werkzeuge. Ethereal ist eigentlich da so mein Liebling, weil das ist eine sehr schöne Paketdekodierung hat. Sehr hilfreich, wenn man irgendwelche Probleme in Netzen hat und rauskriegen will, woran liegt das eigentlich. Etherfind und TCP-Dump sind ähnliche Werkzeuge. TCP-Dump ist zum Beispiel für Linux verfügbar. Etherfind ist bei Sun standardmäßig mit drauf.
Also TCP-Dump zeigt einem praktisch alles an, was auf dem Netz abgeht. Für die Leute, die etwas fauler sind, gibt es dsniff. Dsniff zeigt nur die Passwörter und Usernames. Und dazu gehören eben auch die Programme wie das Mail-Snarf, was ich genannt habe. Dann gibt es auch so Programme, die machen die Browsing-Session mit, also URL-Snarf beispielsweise. Da kann ich jetzt mir sozusagen alle URLs, die gerade gesurft werden, angucken, anzeigen lassen. Vielleicht auch mal ein interessantes Beamer-Projekt. Einfach mal die ganzen URLs, die hier gesurft werden.
Also so einfach als Hitliste.
Ja, ja.
So. Oh ja, einfach nur alle und dann statistisch
einfach so anzeigen, was jemand gerade eingetippt hat. URL sowieso. Ist ja auch schön, weil in URLs stehen ja auch häufig Passwörter drin. Es gibt ja immer diese beliebten Forms, wo man dann die Daten sozusagen über die URL verschickt. Mhm. Wie gesagt, dieses dsniff-Paket ist ein wunderbares Paket, was das Leben sehr, sehr einfach macht.
Ja, ich kann in wahren Zwischenstationen mitlesen. Wie gesagt, sehr beliebt WLAN, Wireless LAN, klar, hatten wir schon. Mit AirSnort und so weiter ist auch das Herausbekommen dieser rudimentären Verschlüsselung kein wirkliches Problem. Maximal ist es, das einzige Problem ist, dass man vielleicht da mal ein paar Stunden vor der Tür sitzen muss, im schlecht geheizten Auto, aber das ist auch wirklich das größte Problem an der Sache. Solche Aktionen bieten sich also eher im Sommer an. Ähm, Naja, dann in wahren Zwischenstationen mitlesen, zum Beispiel beim Internetprovider, bietet sich für einerseits, weiß ich nicht, was man der Administrator bei meinem Provider so gerne forscht. Vielleicht ist das ja auch jemand, der Jugend forscht, schön findet. Bietet sich natürlich insbesondere für die Staatsmacht an, die das ganz legal darf. Seit Otto-Katalog 2 sogar noch sehr erweitert. Sehr viel mehr oder weniger interessante Informationen finden sich gerade auch in Logdateien, zum Beispiel Logdateien von irgendwelchen www-Proxys. Die schreiben oft mit, was da angesurft wurde. Ist auch vielleicht mal für die eine oder andere kleine Erpressung gut. Ja. Einschleusen von Daten unter falscher Identität ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Spam, die dann so aussieht, als ob sie von irgendjemand anders kommt. Auch das wäre noch ein Angriff auf eine Person, die durchaus möglich ist, dass ich eben besagte Spam-Mail für die Penisverlängerung, die ich irgendwie letzte Woche gekriegt habe, einfach nochmal 100.000 Leute schicke mit der Adresse meines Chefs als Absender. Vielleicht freut ihn das, was dann da so zurückkommt. Man, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Ich meine, da gibt es auch häufig diese Kettenbriefe, wo irgendwie steht, jemand liegt im Sterben und wünscht sich möglichst viele E-Mails. Bitte schickt der Person doch mal eine E-Mail mit euren Genesungswünschen oder was weiß ich was. Auch sehr häufig einfach nur ein Trick, um diese Person einfach mit Mails zuzuschütten. Also Kettenbriefe sollte man sowieso nicht beantworten und gleich wegwerfen. Ganz grundsätzlich. Noch keine sinnvolle Anwendung dafür gesehen.
Ja, dann Hijacking, also Übernahme bestehender Verbindungen, zum Beispiel Juggernaut kann eine Telnet-Verbindung übernehmen. Sehr gern genommen, weil oft schlecht gesichert sind, auch applikationsspezifische Client-Server-Systeme. Also die Verbindung zwischen einem Applikationsprogramm und seinem Datenbankserver ist ein vielfach wenig erforschtes Angriffsziel. So eine Oracle-Datenbank da, den Listener zum Beispiel, da sind oftmals, gibt es dann weniger sichere Systemadministrator-Passworte. Microsoft SQL-Server zum Beispiel, Systemadministrator SA, und dann gibt es sehr, sehr viele Implementationen, die nicht, in Worten gar nicht gesichert werden. Ich habe vor einiger Zeit eine Datenbank gesehen bei einer Firma, in der die ein Geldvolumen verwaltet, für die man dieses Haus hier irgendwie 20, 30 Mal hinstellen könnte. Das geht ja schon um Milliarden DM-Beträge, wo kein Systemadministrator-Passwort auf der Datenbank gesetzt war. So etwas kommt vor, leider. Weil da eben bei den Verwaltern auch zum Teil kein Gefahrenbewusstsein ist. Und wenn das natürlich schon mal nicht mal ein Passwort gibt, dann ist der Angriff natürlich geradezu trivial. IP-Spoofing hatten wir schon, weil keine Antwort möglich ist. Typische Anwendung Spam. Letzte Folie. Literaturhinweise. Der Tannenbaum, Computernetzwerke, nicht nur IP. Eigentlich ganz gut zu lesen. Wenn man sich für IP sehr interessiert, der Stevens, TCP IP Illustrated.
Wirklich das beste Buch auf diesem Gebiet. Leider ist der Mensch tot. Das Buch ist leider dadurch etwas veraltet. Aber die älteren TCP-Versionen sind halt vollständig noch enthalten. Die Herangehensweise in diesem Buch ist hauptsächlich mit TCP-Dump. Ich schaue mir mal an, was im Ethernet passiert und erkläre daran das Protokoll. Eine sehr interessante Herangehensweise. Das ist in Band 1, dann gibt es noch Volume 2. Volume 2 wird das Ganze nochmal am Source Code erklärt. Wunderbar, wenn man selber mal einen TCP-Stack programmieren muss, kann man da nämlich genau solche Dinge sehen, wie was ich mit dem Timer erwähnt hatte. Die meisten Lehrbücher schreiben das schlichtweg falsch mit dem Timer. Wenn man bei Richard Stevens nachliest, dann sieht man das richtig. Denn der hat sich wirklich mit dem Source Code einer reellen BSD-Implementierung beschäftigt.
Dann den Coma, Internetworking with TCP/IP. Der ist von der Tiefe vergleichbar mit dem Stevens, aber geht eher vom theoretischen Ansatz her. während der Stevens eben, ja, gerade wenn ich im LAN mir LAN-Traces angucken will und damit umgehen möchte, um Fehler zu finden, ist der Stevens eigentlich das Buch, was ich gelesen haben sollte, weil der genau das erklärt. Ja.
Ja, natürlich die zahlreichen RFCs, mir am Anfang schon erwähnt, unter www.rfceditor.org. Wir nehmen gerne noch Fragen entgegen. Ein bisschen, eine Minute haben wir noch.
Ich wollte fragen wegen dem TCP/IP-NFS, ob da die Verbindung auch einfach getrennt werden kann, ohne dass der Client irgendwas merkt. Also wenn man NFS über TCP/IP laufen lässt, nicht über UDP.
Die Frage war also, was passiert, wenn ich bei NFS Version 2, also über TCP, nicht über UDP, ob ich dann immer noch den Server wegstellen, wieder aufstellen kann? Ja. Gute Frage. Ich weiß die Antwort nicht sicher. Vom NFS-Protokoll her, weil stateless ist, müsste es eigentlich gehen, aber die TCP-Verbindung ist weg. Wenn der Client auf der TCP-Ebene einen Reconnect macht, dann würde es weiterhin gehen. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie es sich dann verhält.
Ja, also bei TCP muss man dazu sagen, das ist auch eine Verbindung, die steht für immer, prinzipiell. Aber wenn ich den Server meinetwegen ausschalte, dann hat er ja die Sequenznummern und alles vergessen. Wenn ich nur das Netz unterbreche, für eine gewisse Zeit, meinetwegen 3 Jahre, und stecke das dann wieder zusammen, dann geht's immer noch. Solange ich sozusagen den Rechner nie ausgemacht habe.
Noch eine Frage, gibt's eine URL für die Slides?
Ja.
Ja, sie sind im Moment sind da noch die vom letzten Jahr drauf, aber heute Abend oder so werden dann die aktuellen drauf sein. Gut, dann danke ich. Hier geht's gleich weiter. DNS, ne? DNS, rauf und runter.